Hallo, hier ist Radio Rheinwelle. Es ist Sonntag 12 Uhr und draußen regnet es in Strömen. Also wenn ich unbedingt rausgehen will, muss, der sollte es nicht tun. Ich kann es nicht empfehlen.
Richtig.
Ja.
Moment, ich habe das
Mikrofon. Hier ist der Nordfunk, eine Sendung des Chaos Computer Clubs Mainz-Wiesbaden. Im Studium.
Hast ist du unser der Mikro offen? Hört man mich überhaupt?
Ja, euer Mikro ist an.
Okay.
Tut's nicht so.
Es tut irgendwie an. Warte mal, das knackt jetzt bestimmt ganz laut. Hört man mich jetzt besser?
Ja.
Geht's so? Nochmal aus? Ja, Test, 1, 2, 3.
3, 4. Genau. Im Studio ist der Pi.
Und der Robert. Und wir haben heute einen ganz speziellen Gast, der sich wunderbar mit dem Thema auskennt, über das wir heute reden wollen. Und zwar Kaffee. Und das ist der Matthias Dahlheimer, war richtig, ne? Genau. Im Internet auch bekannt als Gonium. Spricht man das so richtig aus, oder?
Passt.
Ah, wunderbar.
Schönen guten Morgen.
Genau. Wir wollen uns heute 2 Stunden lang über Kaffee unterhalten, allem, was dazugehört, vom Tasse anwärmen bis zum Trinken. Ja, und da haben wir, wie gesagt, den Matthias dafür da. Und dann fangen wir gleich mal an. Wie bist du denn zum Kaffee gekommen?
Über den Geschmack.
Über den Geschmack, okay.
Prinzipiell, ich weiß nicht, ich mochte schon immer Kaffee. Ich glaube, in der 7. Klasse haben mich meine Eltern anfangen lassen, Kaffee zu trinken.
Oder so. Kommt man in Deutschland ja gar nicht drum herum, ne?
Weiß nicht, so grob, und seitdem Kaffee in allen Variationen.
Kaffee in allen Variationen, okay. Und wann hast du mal so, also als in der 7. Klasse, da fängt man ja nicht richtig an, schon gleich sich direkt mit Kaffee zu beschäftigen, da trinkt man den einfach wahrscheinlich
nur. Nein, das ist dann natürlich Mamas Kaffee,
genau.
Aus so einer komischen, ich weiß nicht, wie nennt man die, diese Kaffeemaschinen, wo so heißes Wasser von oben, Drip Coffee im Englischen, aber auf Deutsch, keine Ahnung.
Einfach
also so eine ganz normale Filter-Kaffeemaschine,
ja, okay.
Was ich heute relativ baff finde, was meine Mama macht, aber damals war das super, viel Milch dazu, Kondensmilch, genau. Ist süß, und dann kann man es trinken.
Oder noch schlimmer, Milchmädchen, nein. Für die Hardcore-Freaks. Nein, okay. Genau, und dann, wie ging es weiter, was kam danach, nach dem Kaffee, also wann kam so bei dir der Bruch, wo du gesagt hast, jetzt gucke ich mir Kaffee mal genauer an?
Ich sag mal vor einem Jahr, grob.
Jahr.
Es hat also relativ lange gedauert. Ich habe mich so immer dran getastet, dran iteriert. Habe lange Zeit halt aus diesem Glaskannen-Kaffee-Ding Kaffee getrunken. Habe dann mit verschiedenen Sorten experimentiert. Eiles Kaffee, da bin ich dann irgendwann bei hängen geblieben.
Okay.
Weiß nicht, hat mir einfach gut geschmeckt. Also es ist ja auch so eine ganz persönliche Sache, was man für ein Kaffeetyp ist. Und irgendwann wollte ich dann halt mehr. Dann kam das Senseo, aber das ist halt auch nicht das Wahre. Wird schon ein bisschen besser, aber ja. Benutze ich heute immer noch, steht heute auf der Arbeit, weil hat halt den Vorteil, es einfach zu reinigen und
geht schnell.
Funktioniert schnell. Mhm. Ja, es gibt auch gute Pads dafür.
Ja.
Und vor einem Jahr dachte ich mir dann so, ja, nee, jetzt muss man irgendwie
besser?
Mehr. Dann habe ich mir eine Espressomaschine gekauft, die ich jetzt nicht mehr habe. Die war einfach von den Eigenschaften her nicht das, was ich wirklich wollte, aber das war so der Einstieg.
Okay, schön. Jetzt haben wir das schon mal geklärt, sehr gut. Nochmal so kurz am Rande. Wir sitzen jetzt hier alle, ich glaube, Matthias ist der Einzige, der auch im Chaos Communication Camp war.
Ja.
Wie war es denn? Weil ich habe gelesen, du hast auf Twitter gepostet, du hast auch deine Kaffeemaschine mitgenommen und hast ordentlich Kaffee ausgeteilt mit Anleitung, welche Tassen mitzubringen sind und welche nicht.
Sehr schön, es haben Leute gelesen,
genau.
Mission erfüllt. ja, Silvia, also so heißt die Kaffeemaschine.
Also Silvia, heißt die so in echt oder ist das
Der Hersteller ist Rancilio und Silvia ist der Modellname.
Ah, okay, ja, sehr schön.
Insofern passt das eigentlich immer. Ja. Silvia ist die Kaffeemaschine. Die war natürlich mit, hat auch guten Kaffee fabriziert unter erschwerten Bedingungen. Camp war großartig. Also an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz herzlichen Dank an die Organisatoren. Das war eine klasse Veranstaltung. Es ist alles gut gelaufen, auch wenn ich jetzt von dem Vortragsprogramm nicht viel mitgekriegt habe. Waren so viele Leute da, unglaublich interessant. Also wenn ihr nicht da wart in 4 Jahren, geht hin.
Genau, oder in 2 Jahren. Allein die Beleuchtung abends und nachts sollte halt schon
großartig,
gigantisch
großartig
gewesen sein.
Ja, ich habe Fotos gesehen und ich habe jedes Foto, ich habe immer wieder das Foto, also ich bei jedem Foto, was so durch meine Timeline und sonst wo gescrollt ist, habe ich mir so,
Mist.
Warum warst du nicht da? Verdammt.
Ja, so als Nerd hat man ja eine Affinität zu blinkenden Dingen. Und,
genau, ja. Und Laser und
gepasst.
Alles. Sehr schön,
hat absolut gepasst.
Und war das dann auch der Härtetest kaffeemäßig? Also wie wurde der Kaffee angenommen? Oder war das mehr so, sind mal so ein paar Leute vorbeigetröpfelt und haben sich mal einen Kaffee geholt? Oder?
Sind eigentlich eher ein paar Leute mal vorbeigetröpfelt. Ja. Das war halt im Mannheimer Village relativ versteckt. Das heißt, man musste eigentlich schon mich kennen. Ich war da für im die Nachhinein. Insider. Für die Insider, genau. Ich war da im Nachhinein auch froh drum, weil beim Camping wirklich einen guten Kaffee zu fabrizieren, ist verdammt schwer. Mhm. Insofern mehr Volumen, mehr Umsatz wäre da auch wahrscheinlich auch einfach nicht drin gewesen.
Okay. Wobei ihr ja schon Strom habt. Ich meine, das ist schon mal ein großer Vorteil beim Camping.
Wir sind da extrem professionell dran gegangen, hatten einen Drehstromanschluss, entsprechendes
Equipment. Für die Kaffeemaschine.
Ja, Drehstromanschluss. Also ausreichend. 316 Ampere und das war mit entsprechend Luft geplant.
Sehr schön. Gut. Okay, wollen wir erstmal kurz Musik machen und dann steigen wir richtig ein? Dann haben wir jetzt mal einen Überblick.
Dann spielen wir hier erstmal Ends.
Genau.
To survive. Yes, sir, you.
I can help you.
Do you want to show? No. I say I want real human moments and stop. Look at me. I'm grinning. It's coming from behind. Maybe I will not die. The right hand we hit through. I'm bringing to the underground. You see how the answer. The answer is me later.
Ist er tot.
Genau. Sehr schön. Willkommen zurück beim Radio Rheinwelle beim Nordfunk auf, Moment, nicht 99, auf 92,5, alternativ auch unter http://www.nordfunk.de. Das habe ich toll gesagt, oder?
Super.
Heute im Studio mit Matthias Dahlheimer, dem Pi und dem Robert und wir reden über Kaffee. Nachdem wir jetzt schon geklärt haben, wie Matthias zum Kaffee gekommen ist, fangen wir doch mal an. Was ist überhaupt Kaffee? Wo kommt der her? Da gibt es ja diese ich weiß gar nicht.
Das ist so eine Strauchpflanze, oder?
Ja. Ja, ja. Da gibt es dieses Gerücht, ich weiß gar nicht, ist das echt so? Also ist das wirklich so? Man erzählt ja, dass diese Hirten ihren Ziegen dabei zugeguckt haben, wie aufgeweckt und wie sagt man, Hyper, die über die Wiese gehopst sind und haben dann festgestellt, die essen immer die gleichen Bohnen. Stimmt das oder ist das nur so ein...
Ja gut, keine Ahnung, das wird jetzt vor 3000 Jahren passiert sein, insofern weiß ja geil, ob das wahr oder Legende ist, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Also die Legende besagt, dass man halt in Äthiopien seine Ziegenherde da beaufsichtigt hat als Hirte und festgestellt hat, dass die Ziegen sich auf einmal extrem dynamisch über das Feld bewegen.
Das ist auch eine schöne Umschreibung. Das kann man auch bestimmt für schwierige Kinder in der Klasse benutzen.
Ja, extrem dynamisch.
Hans hat heute sich extrem dynamisch durch die Klasse bewegt.
Mehr Kaffee.
Genau.
Und irgendwie, denke ich, ist man dann auf den Trichter gekommen, okay, das sind halt diese Kirschen, Kaffeekirschen. Mhm. Wie es dann dazu kam, dass man die Kaffeekirschen wirklich auspackt, wäscht, röstet und dann aufgießt, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, Wiege des Kaffees ist Äthiopien, dort kommt die Pflanze ursprünglich her. Mhm. Es ist ein Strauch, der aber 30 Meter hoch werden kann.
Oh, ein großer Strauch.
Ja, ist halt etwas unpraktisch beim Pflücken, deswegen domestiziert man ihn und hält ihn halt so bei 3 Meter, das ist irgendwie praxistauglicher.
Was für ein Klima braucht er? Könnte ich den auch bei mir im Garten anpflanzen oder ist das eher...
Relativ suboptimal.
Okay.
Also du willst aber ich habe keinen gesehen.
Ja. Kaffee ist extrem anspruchsvoll. Du willst eigentlich so Höhenlagen haben, so 3000 Meter im tropischen Gürtel. Also okay. Das ist wirklich ein ganz, ganz schmaler, der Kaffeebelt, der da so um die Erde drumherum geht. In diesem Bereich wächst eigentlich Kaffee.
Ah, okay, gut. Also ist schon sehr, sehr lokal begrenzt.
Man kann es sicherlich auch im Gewächshaus irgendwie versuchen, aber ich sag mal, durch das Klima kommt ja auch ein Geschmack, ein Charakter in den Kaffee rein. Mhm. Und eigentlich will man genau das.
Ah, okay. Ja, ich hatte jetzt überlegt, so, ne, es wäre doch cool, wenn der so hoch wächst und den so als Gartenbegrenzung und gleichzeitig Kaffeelieferant.
Ja, ich meine, warum nicht? Vielleicht gibt es ja auch irgendeine lustige Abart, die man in unseren Breiten züchten kann. Ja. Keine Ahnung.
Ja, weil es wird ja auch immer gesagt, ich weiß nicht, riechen die Bohnen auch schon alleine so gut? Hast du schon mal mit rohen Bohnen zu tun gehabt?
Nee, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Erfahrungswerte.
Bei Starbucks liegen doch welche rum.
Ja, aber die sind ja meistens schon. Also.
Die sind ja so abgekrabbelt, dass du eher den Schweißgeruch von fremden Menschen riechst. Also das will man eigentlich.
Aber man hat sie dann zumindest mal gesehen.
Ja, da will man sich immer ganz instinktivartig die Hände danach waschen, wenn man da irgendwie mal reingegriffen hat aus Neugier.
Wobei die ja schon verarbeitet sind. Also selbst die weißen Bohnen ganz am Anfang bei Starbucks, die wurden ja schon gepflückt, ausgepackt aus dieser Kaffeekirsche und vor Ort getrocknet. Mhm. Ja, also da ist schon ein Teil von dem Prozess drin.
Okay. Und also ist die Kaffeebohne, die wir in der Hand haben, gar nicht die Frucht, sondern eigentlich der Kern.
Das ist eigentlich eine rote Kirsche und es ist der Kirschkern, den man dann halt rausnimmt.
Okay. Das ist so die Geschichte wirklich Kirche oder sagt man das jetzt nur so?
Man sagt Kaffeekirche. Im Deutschen, im Englischen, keine Ahnung.
Aber es gehört jetzt nicht zur Kirche.
Nein.
Das ist irgendwie eine andere. Eine Kirche ist ja ein Baum, glaube ich.
Schon. Ich glaube, jetzt gehen wir hier auf
Botanik, genau.
Seltsames Territorium.
Genau. Okay, jetzt haben wir schon mal, es ist ein Strauch. Wo kommt denn Kaffee her? Also aus welchen Ländern? Wenn du sagst, die haben so einen ganz lokal begrenzten Anbau.
Äthiopien, Kenia. Mhm. Das wären jetzt so die afrikanischen Sorten.
Es ist auch das Ursprungsland, wo es eigentlich
herkommt. Das ist der Ursprung. Mhm. Keine Ahnung, Südamerika gibt es diverse brasilianische Sorte, kolumbianische Sorte, die halt auch einen anderen Charakter haben, weil die Böden sind natürlich anders. Mhm. Also im Prinzip kann man Kaffee vergleichen mit Wein. Es ist eine Pflanze, die sehr sensibel auf die Umgebung reagiert und halt auch, Mineralstoffe aufnimmt. Das heißt, so der Charakter ist von Ort zu Ort unterschiedlich.
Ah, okay.
Deswegen sagen jetzt, ich sag mal, die absoluten Kaffee-Nerds auch, ich will wirklich wissen, wo der angebaut wurde, ich will den Bauer kennen, das geht jetzt so richtig in eine Richtung, wo man eigentlich sagt, das ist bei Wein normal.
Also wir müssen wahrscheinlich da nicht lange warten, da gibt es dann die ersten Leute, die so feinschmeckermäßig wie bei Wein unterwegs sind und sagen, erdig im Abgang, blumig.
Das gibt's.
Oh, das gibt's schon? Okay,
das gut. Gibt's. Ja, natürlich.
Sehr schön, okay. Und wie stehst du dazu? Bist du da auch so drauf oder sagst du, ist egal, schmecken muss er?
Prinzipiell ist egal, er muss schmecken. Ja, also ich bin zum Beispiel jemand, ich mag keinen Kaffee, wo keine Milch drin ist. Mhm. Ja, Milch ist auch nochmal so ein Thema, aber okay. Ja, also es muss dir persönlich schmecken, es muss irgendwie auch passen.
Und ist es so mehr so, wenn man jetzt Milch reinschmeißt, ich meine, mir fällt jetzt kein Äquivalent zu Wein ein, wo man sagt, mach mal Wasser rein oder schaliert es, aber ist es so verpönt eigentlich unter den echten Kaffeeliebhabern oder sagen die, das gehört dazu?
Das ist halt einfach eine Art, es zuzubereiten. Ja,
okay.
gibt dem Ganzen einen anderen Charakter, wieder vom Körper her, also wie fühlt es sich im Mund an, einfach ein anderes Erleben. Ja. Und das ist vollkommen legitim. Ja. Generell sind die Kaffeeleute da eigentlich relativ undogmatisch.
Oh, das ist schön.
Ja, also so der Weinsnob, in Anführungszeichen, so das Äquivalent gibt es nicht wirklich.
Beim Kaffee, ja.
So. Also es ist zumindest nichts, was etabliert ist.
Ja. Schön. Also ich kenne das ja mit der Milch auch, also wenn ich Kaffee trinke, ist das ganz oft so, wenn ich den Kaffee so trinke, finde ich für mich, gehen ganz viele Aromen verloren. Weil die einfach von dem Kaffeegeschmack an sich überdeckt werden. Wenn ich dann nochmal Milch dazu tue, kriegt man nochmal so die ganzen feinen Aromen mit. Also ich hatte mal irgendwann einen Kaffee getrunken, den habe ich so getrunken, hat halt nach Kaffee geschmeckt. Ich kann das nicht wirklich beschreiben. Ich weiß auch nicht, wie die Verben für sind, wie man, oder die Adjektive sind das dann, glaube ich, ne? Wie man beschreibt, wie der Geschmack ist. Und als ich dann aber Milch reingemacht habe, war das total interessant, weil der dann so eine ganz leichte Pfirsichnote auf einmal hat. Und ich dachte mir so, wo kommt das denn jetzt auf einmal her?
Kaffee hat nach Pfirsich geschmeckt.
Ja, der hatte so...
Da würde ich mich wundern, oder?
Nein, das war aber beabsichtigt. Also ich war da in so einem kleinen Café und der Typ, der den Kaffee gemacht hat, meinte, ich soll das einfach mal ausprobieren. Und das war ziemlich interessant. Und der hat dann gesagt, dass, wenn man das geschickt macht, kriegt man da wohl auch ganz andere Geschmacksnoten hin, von denen die meisten Leute glauben, dafür bräuchte man eigentlich Sirup, damit man das überhaupt irgendwie rausbekommt, was da drin steckt. Das war für mich so ein Aha-Moment. Da dachte ich so, wow, cool.
Nee, also ich sag mal, so eine Schokonote, das hat man relativ oft, weil es ist relativ nah dran. Fruchtige Noten, die erfordern schon richtig, also das krieg ich selber auch nicht deterministisch hin mit meiner Maschine, sondern braucht man halt wirklich den kompletten Prozess. Frische der Bohnen muss stimmen, da muss alles stimmen, und dann kriegt man so ein Resultat raus.
Faszinierend.
Ja. Also Zubereitung, Röstung, Lagerung,
alles. Da muss alles stimmen, okay. Ja, leider war ich damals noch nicht so in Kaffee drin, also dass ich gesagt hätte, dass ich ihn jetzt komplett ausgefragt hatte. Ich saß einfach nur und habe so, wow, geil, Pfirsich.
Ja, aber cool, aber wir müssen nachher mal gucken, wo das war.
Und genau, ja. Genau, ich suche es auch mal raus und dann packen wir es in die Shownotes und dann dürfen die Leute das Geschäft überrennen. Gut, wir haben jetzt die Herkunft, wir wissen, dass es ein Strauch ist, wir wissen, dass es aussieht wie eine Kirsche. Schmeckt das Fruchtfleisch eigentlich oder kann man das eigentlich wegschmeißen? Also kann man... Wie bei einer Kirsche das Fruchtfleisch essen? Weißt du nicht?
Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ja, okay. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte man es schon gemacht. Oder?
Ja, zumindest ist es nicht so spektakulär, dass wir es importieren.
Okay. Und bei den Sträuchern, da gibt es ja unterschiedliche auch. Also wenn man ja irgendwie in den Chibo geht oder so und sich sein Dings abholt, dann drücken die einem, fragen sie einmal, was gibt's Arabica und noch irgendeine andere Bohne.
Robusta.
Genau, und da hört es bei mir schon auf. Gibt es da noch mehr?
Es gibt wohl auch ein paar mehr, die sind aber nicht wirklich verbreitet. Also das ist dann wirklich so Spezialkaffee in ganz, ganz kleinem Umfang wird die nur produziert.
Okay, also das heißt, die zwei großen Hauptmengen sind Robusta und Arabica. Ist das einfach, bezieht sich das auf den Strauch oder auf die Herkunft, wo die herkommen,
Name? Nee, das ist die Art des Strauchs, also ist die Pflanze.
Okay.
Ist einfach eine Untergattung wie, was weiß ich, verschiedene Kirschensorte oder Apfelsorte.
Und worin unterscheiden die sich? Also kann man das auch schon von außen im Strauch ansehen, ob das jetzt ein Robusta oder ein Arabica ist?
Ich gehe davon aus, dass man es unterscheiden kann, wobei ich jetzt mir nicht ganz sicher bin.
Und wie ist es geschmacklich?
Geschmacklich sind die sehr unterschiedlich. Also sagen wir, Arabica ist eher so der feine Geschmack. Das ist vielschichtige, da sind viele Aromen drin, so Pfirsicharoma oder sowas.
Robust, so mehr das für den Feinschmecker.
Eben mehr das für den Feinschmecker. Da ist auch im Vergleich zum Robusta weniger Koffein drin.
Ja. Ja. Ist der teurer?
Der ist normalerweise teurer, ja. Weil einfach nicht so viel Arabica angebaut wird. Die Pflanze ist wohl anfälliger.
Ah, okay, ja. Dann erklärt das schon einiges.
Ja. Und Robusta ist halt eher so das Kräftige. Da ist relativ viel Koffein drin. Muss aber auch nicht negativ sein. Also man blickt ja immer so auf den Robusta runter. Ja, das ist eigentlich die falsche Wahrnehmung, sondern eigentlich muss man gucken, was ist das? Ist das ein guter Kaffee? Also ist die Qualität hoch oder nicht? Was ich zum Beispiel ganz, ganz schön finde am Robusta, ist, dass er viel Crema macht. Was halt gerade in Kombination mit Milchgetränke sehr schön ist. Ja, das passt da einfach gut dazu.
Crema das heißt, ist was beim Kaffee?
Crema ist...
Habe ich das überhaupt beim Kaffee oder habe ich das beim Espresso?
Beim Espresso. Beim Espresso, also muss ich aufpassen, wenn ich vom Kaffee rede ich eigentlich fast nur von Espresso.
Okay, gut, dann
müssen wir auch nochmal den Unterschied
sehen. Genau, wir definieren einfach für den weiteren Verlauf der Sendung, wenn wir das Wort Kaffee in den Mund nehmen, meinen wir Espresso.
Genau.
Machen wir es einfach einfacher. Und wenn wir es explizit anders haben wollen, erwähnen wir das nochmal.
Wobei Brühkaffee auch wieder schwer im Kommen ist. Also gerade in den USA ist der Espresso quasi auf dem absteigenden Ast und jetzt wird Brühkaffee...
Das war jetzt hip, der Espresso und Brühkaffee. Ist Brühkaffee so viel schlechter als Espresso oder ist das einfach nur anders?
Das ist anders. Mhm. Also man kann, denke ich, Sprühkaffee auch sehr interessant zubereiten, also geschmacklich interessant. Es gibt da auch wilde Konstruktionen mit so Siphon-Kaffeemaschinen, wo dann irgendwie durch ein Vakuum in mehreren Kammern der Kaffee durchgesogen wird. Ja, also das sieht okay. richtig gut aus. Ich kann in den Shownotes ein paar Videos verlinken.
Sehr schön.
Macht Spaß.
Okay, das ist gut. Also für Technik ist man ja immer zu haben.
Genau. Ja.
Also Filterkaffee ist jetzt aber erstmal nicht unser Thema. Oder gibt es da noch was zu sagen? Ist das so? Ich meine, also Filterkaffee ist, glaube ich, eigentlich die Kaffeeart, mit der man als erstes in Berührung kommt,
genau.
wenn man vom Kaffee redet, weil das so die gängigste ist, ne?
Das ist so das, was man normalerweise bei den Eltern kriegt.
Ja, also thermoskannenartig.
So thermoskannenartiges oder auf so einem Kerzenstöfchen-Ding.
Genau, stimmt, ja.
Ja, wo der Kaffee dann noch 2 Stunden vor sich hinköchelt, was ihm nicht gut tut.
Und, okay, warum tut ihm das nicht gut?
Naja, Kaffee ist ja ein komplexes chemisches Gemenge. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ich es wieder erhitze, laufen da drin irgendwelche Prozesse ab.
Ah, okay.
Ja, und das verändert halt den Geschmack. Wie genau chemisch, keine Ahnung. Mhm. Aber wenn man Kaffee hat, der jetzt ewig auf einer Wärmeplatte gestanden hat, dann ist er einfach bitter. Ja, da sind relativ wenig Arome drin. Wenn der halt frisch ist, dann hat man irgendwie viel mehr, was es da zu schmecken gibt.
Wahrscheinlich kocht man dann die ganzen Öle raus oder so, was da drin ist. Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich behaupte es einfach mal ins Blaue.
Das ist eine gute Vermutung.
Sehr schön. Gut, also Sträucher, Crema bei Espresso. Ist das irgendwas Spezielles oder ist das einfach nur entsteht das einfach, wenn ich einen Kaffee mache durch den Druck oder wo kommt das her? Was macht das?
Ja, also du kannst auch mit einer French Press, also so mit so einer Stempel-Kaffeemaschine, kannst du auch Crema machen.
Bodum
ja.
ist, glaube ich, hier Bodum, in Deutschland
Bodum total verbreitet. Bodum wäre so eine lustige Marke an der Stelle. Also es hat nicht nur was mit Espresso zu tun, nur die Zubereitung fördert es. Kaffee ist im Prinzip eine Emulsion. Das heißt, ich habe irgendwie Kaffeeöle, die da irgendwie in meinem Wasser rumschwimmen. Das sind so Mikrotröpfchen. Und ich habe auch feste Bestandteile, die einfach da drin gelöst sind. Mhm. Ja, oder auch als Festkörper da drin rumschwimmen. Und in dem Kaffee ist relativ viel CO2 drin. Also in dieser Bohne, die, wenn sie geröstet wird, entsteht durch den Röstprozess da drin CO2. Ist da eingeschlossen. Ja, wenn man Kaffee malt, verliert er auch relativ schnell dieses CO2, was
leuchtet ein.
Ja, was halt dazu führt, dass wenn man jetzt, was weiß ich, Filterkaffee abgepackt, gemahlen im Geschäft kauft, da ist so gut wie kein CO2 mehr drin.
Ja, weil es wahrscheinlich ganz viel Zeit hatte, wegzugehen. Auch,
ne? Genau, sonst würde sich auch dieser Vakuumbeutel einfach aufblähen. Wenn das CO2 irgendwie über die Zeit raus
Das sind immer schöne Briketts, die man da kriegt.
Kompakte Briketts, lässt sich super transportieren, ist aber halt nicht das drin, was man haben will.
Genau.
Um es vorsichtig zu formulieren. Das heißt, ich habe da irgendwie dieses CO2 und ich sprühe jetzt mir meinen Kaffee aus und dadurch, dass ich den Kaffeesud erwärme, tritt das CO2 raus und das schäumt dann halt. Also ich habe quasi ein Gas, was irgendwie diese Öle, die da drin schwimmen, verwirbelt und dadurch entsteht eigentlich die Crema. Also das sind im Prinzip aufgeschäumte Kaffeeöle.
Ja. Ah, okay.
Das heißt, so in der Crema habe ich auch so den konzentrierten Geschmack von dem Kaffee oder einen Teil des Geschmacks. Mhm. Ja. Deswegen will man eigentlich auch Crema haben. Ja. Okay. Und es funktioniert nicht wirklich mit altem Kaffee oder vorgemahlenem Kaffee sowas zu kriegen. Mhm. Das führt auch dazu, dass man halt einfach Geschmäcker, die irgendwie in dem Kaffee drin sind, nicht dort rausgelöst bekommt, weil das CO2 als Lösemittel fehlt.
Ah, okay. Also das heißt, da erkennt man dann auch ganz gut dran, alten Kaffee oder so. Das heißt, wenn ich irgendwie in einem Restaurant bin oder irgendjemand setzt wieder einen Kaffee vor und der hat ganz wenig bis keine Crema, weiß ich, ist wahrscheinlich altes Pulver oder alte Bohnen oder irgendwas gewesen.
Ja, oder Temperatur zu hoch oder Mahlgrad falsch oder Durchlaufzeit falsch. Also es gibt da so 1-2 Parameter.
Okay, also da kann man richtig viel falsch machen.
Ja.
Ich merke gerade, das ist total gemein, als du über die Crema geredet hast, konnte ich mir das so richtig vorstellen. So, und dann haben wir so, jetzt einen Kaffee. Wir hätten eine Kaffeemaschine mitbringen sollen, verdammt.
Weil da wäre nichts Gescheites rausgekommen. Er hätte seine Kaffeemaschine mitbringen müssen.
Genau.
Hätten wir mal probieren können und dann...
Das machen wir mal in Mainz.
Genau, dann
heute wäre die so einfach wahrscheinlich. Ja.
Genau, dann hätten wir den Zuhörern wahrscheinlich nur noch die Ohren voll geschlürft und hätten gar nichts mehr gemacht.
Ja, aber ich hatte heute Morgen nur einen Kaffee, also mir fehlt noch der zweite Kaffee.
Oh, stimmt, ja. Der erste ist zum Wachwerden und der zweite zum Genießen.
Ja, der erste ist auch schon zum Genießen, aber so... Man hat ja seine Standarddosis und die ist noch nicht erreicht.
Genau die. Wie viel Kaffee trinkst du so über den Tag verteilt?
Also
durchschnittlich?
normalerweise mache ich einen doppelten Espresso mit Milch irgendwie zubereitet. Davon, wenn ich das mal umrechne grob, wenn ich auf der Arbeit bin, habe ich halt einen Kaffee. Aber so drei etwa.
Oh, das ist ganz schön wenig. Das
ja, mehr ist, mag ja. ich einfach nicht. Also,
okay. Also ich habe jetzt so auf mich, aber wahrscheinlich bin ich da auch irgendwie, wie sagt man, ist es für mich auch nur teilweise Mittel zum Zweck auf Arbeit, um wach zu bleiben. Da trinke ich doch wesentlich mehr. Also ich merke das schon, also morgens trinke ich immer, ich habe halt einen Espresso zu Hause und das ist immer schön, weil da schmeißt einfach nur eine Kapsel rein und sagst go und dann ist fertig. Und da trinke ich schon 2-3 Espresso dann, auch immer mit einem Schuss Milch, weil ich dann, also es schmeckt einfach schöner, finde ich. Und dann auf Arbeit trinke ich immer elendig viel Kaffee. Aber ich glaube, da trinke ich auch teilweise aus Langeweile. Wobei in letzter Zeit habe ich das zurückgeschraubt, weil die Kaffeemaschine auf Arbeit, die wird nicht so oft gereinigt und da schmeckt der Kaffee, also er schmeckt halt einfach nicht mehr. Also inzwischen bin ich auf Tee auf Arbeit umgestiegen. Das ist, aber früher waren es locker mal so 4-5 Kaffee noch dann auf Arbeit und abends vielleicht auch nochmal ein.
Ja, der Grund, warum ich auf der Arbeit eine Senseo stehen habe, ist, dass die Kaffeemaschinen meines Arbeitgebers auch nicht so richtig gepflegt werden. Mhm. Und nee, das muss nicht sein.
Ja, dann lieber noch eine eigene.
Ja. Dann lieber irgendwie eigenes Equipment, was man selber pflegen kann.
Wo man auch die Kontrolle drüber hat und weiß.
Ja, es sind ein paar Kollegen, wir teilen uns, dass das passt.
Sehr gut.
Aber Nespresso ist durchaus gar kein schlechtes System.
Ja.
Also dadurch, dass das so kleine Kapseln sind, ist zwar vorgemahlen, aber das ist komplett abgestimmt. Ja, das heißt, die Maschine passt zur Kapsel, die Kaffeequalität ist entsprechend gemacht. Also da kommt schon ein relativ guter Espresso raus.
Gutes Stöpfchen. Ja. Ah, das ist schön, das freut mich. Dann, weil vorher hatte ich auch eine Senseo. Das Lustige war, da waren diese Rückrufaktion, weil die hatten irgendein Problem mit dem Druckbehälter. Und dann habe ich mir alles ausgedruckt und die Senseo verpackt. Und ich muss zugeben, die steht bei mir immer noch im Flur. Ich habe sie immer noch nicht weggeschickt. Das war jetzt schon ein Jahr her. Also ich bin Meister im Aufschieben. Ich glaube, ich muss die mal einschicken und gucken, dass die repariert wird. Und dann kann ich die auch mit auf Arbeit nehmen. Oder irgendwie dem Club spenden, mal gucken. Okay.
Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Kaffee und Espresso?
Primär die Zubereitung. Also Kaffee, so wie wir es in Deutschland halt kennen, ist irgendein Brühkaffee. Mit Tropfmaschine.
Das heißt, ich mache den Kaffee in den Filter und dann kippe ich heißes Wasser drüber und warte, bis durchkommt.
Genau. Das war ursprünglich eine Frau, die Frau Melitta, die das erfunden hat. Mit diesem
Porzellan-Ding,
was man auf die Tasse stellt und dann halt so einen Filter hat und da irgendwie Wasser drauf gießt. Kann ziemlich guten Kaffee machen, wenn man halt den Kaffee frisch gemahlen dort reintut und ja, ich kenne mich an der Stelle nicht so richtig gut aus, aber es gibt wohl Technik, wie man das Wasser da mit welcher Temperatur reingießt.
Ja, meine Mutter hat so eine, wo das Wasser irgendwie ganz, ganz, ganz heiß da reinkommt. Hat den Nachteil, es dauert ziemlich lange, aber.
Ja, das.
Aber ist so. Kaffee ist auch ganz gut drin.
Cool. Ja, also. und bei Espresso, wie funktioniert das da? Also da schütte ich ja nicht drauf. Das funktioniert ja, glaube ich, mit Druck, oder?
Genau.
Also da gibt es ja diese coolen Maschinen mit so einem riesigen Hebel. Wo man das Wasser durchpresst, glaube ich.
Das sind Hebelmaschinen, ja, gibt's. Das, was ich daheim habe, ist eine Siebträgermaschine. Also man kennt das vielleicht aus dem Restaurant, man hat da irgendwie so einen Siebträger, so einen Griff mit vorne einem runden Ding dran, wo das Kaffeemehl reinkommt. Das wird dann in die Maschine eingespannt. Und dann drückt man irgendein Knöpfchen und im Hintergrund läuft eine Pumpe an und pumpt halt mit 9 Bar fast kochendes Wasser dadurch.
Ja. Das ist gar nicht wenig.
Ja, das ist schon, also so ein Siebträger ist auch normalerweise eine recht massive Angelegenheit. Ja. Das sind so, ja, meiner wiegt so knapp 500 Gramm. Das heißt, man hat da schon was in der Hand. Muss auch so sein, damit einfach die entsprechend, man heizt sie ja auf, damit die Temperatur während dem Bezug halt konstant bleibt. Mhm. Aber wenn ich jetzt einen kalten Siebträger hätte und da 30 Milliliter Wasser durchpumpe, dann ist das Wasser, was unten rauskommt, effektiv kalt. Insofern, die Masse ist da schon wichtig.
Okay, das heißt also, der Siebträger wird auch schon vorgewärmt.
Der Siebträger wird vorgewärmt. Mhm. Also bitte nicht den Fehler machen, wenn in der Bäckerei der Siebträger neben der Maschine liegt und ganz sauber geputzt ist, da einen Kaffee bestelle, weil dann passiert genau das. Man hat einen kalten Siebträger, da kann man reinfüllen, was man will. Da wird ein bitterer Kaffee bei rauskommen, weil der einfach mit zu niedriger Temperatur gebrüht wird.
Also Pro-Tipp wäre dann einfach auf den nächsten Kunden warten, der einen Kaffee möchte und dann nach dem bestellen, damit der Siebträger schon mal warm ist, wenn die nicht mehrere haben.
Ja, also optimalerweise ist der Siebträger die ganze Zeit eingespannt und ist einfach permanent warm, dadurch, dass die Maschine ja heizt.
Okay, also das heißt, einen guten, wie sagt man, eine gute Kaffeezubereitung in einem Laden erkenne ich daran, dass der Siebträger immer in der Maschine ist.
Das ist schon mal ein Indikator. Wenn okay. das nicht der Fall ist, dann wissen die Leute einfach nicht, was sie tun.
Genau, das heißt dann einfach umdrehen und wieder rausgehen und den nächsten suchen.
Ja, oder Tee bestellen. Das ist ja genau. ein Workaround, der funktioniert.
Stimmt, ja, das ist eine gute Idee. Okay, fangen wir mal beim Espresso an. Also wo geht's denn los, wenn ich einen Espresso haben will? Unterscheidet sich das schon in dem Kaffee, in dem rohen, wie sagt man, in dem gemahlenen Kaffee, den ich da benutze? Oder ist der schon gleich zum Filterkaffee? Kann ich da einfach Filterkaffee in den Siebträger reindrücken und einen Espresso draus machen? Oder brauche ich da schon einen speziell gemahlenen Kaffee für?
Also prinzipiell geht das. Mhm. Nur, ich sag mal, die Art der Röstung ist halt unterschiedlich. Mhm. Das heißt, der Röster überlegt sich, will ich jetzt einen Espresso machen? Will ich einen Vollautomatenkaffee machen? Will ich irgendeinen machen für einen Literfilter? Mhm. Und verändert halt die Röstung.
Ja. Wie wirkt sich das aus? Also was macht er da? Also
ja, das ist so großes Geschäftsgeheimnis. Nein,
also was ist denn der große Unterschied zu einem Kaffee, den ich in den Filter schmeiße oder in den Vollautomaten oder dann in eine Espressomaschine? Wie also röstet der dann einfach länger oder macht er da, was passiert da überhaupt?
Der fährt eine andere Temperaturkurve. Also okay. Rösten funktioniert so, dass ich halt meinen Rohkaffee nehme, mhm. eine Röstmaschine reintue, was im Prinzip eine Trommel ist, die irgendwie erhitzt wird. Mhm. Und ich kann damit so eine Temperaturkurve abfahren. Das heißt, ich sage Minute 0, die Trommel ist bei 150 Grad. Dann warte ich 2 Minuten und dann erhitze ich es weiter auf 200 Grad. Mhm. Ja, und dann kühle ich ganz schnell ab auf 100 Grad.
Okay.
So ein Industrieröster sagt halt, der will halt Volumen produzieren. 7 Minuten, zack, das ist eine schnelle Röstung, abpacken. Mhm. Der kleine Röster, den ich bevorzuge, der röstet wesentlich länger. Mhm. Dadurch entstehen nicht so viele Bitterstoffe. Ja, das heißt, mhm. der Kaffee wird nicht so bitter.
Also das heißt, die Bitterstoffe werden schon. Also man kann erkennen, wenn der Kaffee bitter ist, war es wahrscheinlich eine kurze Röstung. Oder?
Jein. Es gibt noch andere. Also es hängt halt noch davon ab, wie du es zubereitest und so weiter. Mhm. Das ist halt schwierig bei Kaffee. Der ganze Prozess muss halt passen, damit hinterher wirklich ein guter Kaffee rauskommt. Man macht einen Fehler in der Mitte, ein Parameter stimmt nicht und es kommt irgendwas Seltsames bei raus.
Mhm.
Ja, deswegen
ganz schön empfindlich.
Bei meinem Equipment achte ich darauf, dass ich einfach die Bedingungen so gut kontrolliere wie irgendwie möglich, damit ich halt an einem Parameter schraube kann, der Rest bleibt konstant.
Okay.
Mhm. Sonst, multidimensionale Optimierung ist nicht gut. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen.
Genau. Okay, das heißt also, du versuchst möglich, dass das Ausgangsprodukt so gleich wie möglich zu haben, weil rösten tust du ja wahrscheinlich noch nicht selber und dann fängst du an zu optimieren.
Genau.
Okay.
Genau. Aber ich suche mir halt vorher schon einen passenden Kaffee aus, wo ich auch weiß, okay, der hat jetzt eher eine schokoladische Note. Mhm. Ja, also einschlägige Internetforen haben da einen sehr großen Fundus an Meinung, den man vorher mal konsultieren kann.
Da war ich auch total überrascht, als du die Links in den Etherpad gepostet hast und ich mich mal da durchgelesen habe, wie groß diese Kaffee-Community ist. Das wusste ich gar nicht, dass das so groß ist. Also ich wusste, okay, es gibt so ein paar Kaffee-Nerds. So, habe auch schon so ganz abgefahrene Geschichten drüber gehört, was so Leute teilweise machen, die sich dann irgendwie ihr Mahlwerk von innen irgendwie ausfräsen, damit sie eine Wasserkühlung reinmachen können und so Sachen. Oh. Da dachte ich schon so, alter Falter. Okay, aber ich wusste nicht, dass das halt so viele gibt, also dass die Community halt wirklich auch so groß ist. Also,
doch, die ist fand ich auch beeindruckend. Mhm. Kaffeenetz, wenn du es jetzt schon gesagt hast, ist nur die deutschsprachige Community. Mhm. International gibt es ja halt auch nochmal englischsprachig. Das ist noch wesentlich größer.
Noch größer, als man denkt, okay.
Also es gibt unendlich viele an der Stelle, muss man ganz klar sagen.
Ja. Weißt du, wo so diese Community herkommt oder wo sich das entwickelt hat?
Keine Ahnung.
Okay.
Also Menschen mögen Kaffee.
Mhm.
Und das liegt Kaffee-liebende Menschen, anscheinend kommunizieren sie gerne. Weiß ich nicht.
Okay, ja. Ja gut, ich meine, Kaffee ist ja auch so in der, ich sag's jetzt mal, Nerd-Szene ist es ja wahrscheinlich sehr beliebt gewesen, weil es ein Getränk war, was dich lange wach hält. Und, oder beziehungsweise zumindest deine Müdigkeit unterdrückt. Und wenn man nachts ja halt viel programmieren will oder im Netz unterwegs ist, liegt es nahe, dass man sich dann auch irgendwann anfängt, viel mit Kaffee auseinanderzusetzen. Und es könnte gut sein, dass es wahrscheinlich durch beschleunigt ist.
Gibt es erstaunlich wenig Kaffeekultur auch im Club.
Das stimmt, ja.
Also vielleicht ist es auch mehr Mittel zum Zweck. Der Nerd tendiert zur Mate.
Inzwischen, ja,
das stimmt. Das ist so der Trend. Aber eigentlich ist Mate nur ein schlechter Ersatz für guten Kaffee.
Ja.
Als These, also.
Genau, okay. Gewagt.
Wir spielen mal ein bisschen Musik und denken darüber nach.
Genau.
So, da ist wieder der Nordfunk auf Radio Rheinwelle.
Auf 92,5 oder im Internet, in der Welt der Röhren, auf http://nordfunk.de.
Oder auch im Wiesbadener Kabelnetz auf 99,85. Ja, wir reden heute über Kaffee.
Genau, im Studio sind heute der Matthias als Special Guest und Kaffee-Experte, der Pi und ich, der Robert. Und wir sind stehen geblieben bei, ich weiß es gar nicht, bei Espresso war es, glaube ich, und der Röstung.
Genau, Röstung.
Genau, oder Röstung. Heißt es Röstung oder Röstung? Ich weiß es gar nicht, oder ist es nur...
Keine Ahnung.
Okay, gut, Röstung. Gut, du hast erzählt...
Vielleicht gehen wir den ganzen Prozess mal durch,
genau,
von der Herstellung.
Genau, also wahrscheinlich werden die... Machen wir es einfach von vorne. So, das Erste ist wahrscheinlich, die Kaffeebohne wird gepflückt.
Genau.
Dann hast du gesagt ja schon, das ist so eine kirschenartige Frucht. Da wird dann der Kern rausgeholt sozusagen, was dann im Endeffekt die Bohne ist. Was wird dann mit der Bohne gemacht? Also, was passiert nach dem Fleisch abmachen, Fruchtfleisch abmachen?
Die wird gewaschen und dann getrocknet.
Okay.
Und schon bei dem Trocknen kann halt im Prinzip kann man die Bohne verderben.
Oh, schön.
Also wenn du die, je nachdem wo du die Bohne halt hinlegst, nimmt die Geschmack aus der Umgebung auf. Mhm. Das heißt, wenn du die auf eine Teerstraße legst, ist das nicht lecker. Ja, also okay. Da fängt es ja, im Prinzip
okay.
schon
okay,
an.
Gut.
Ja, beziehungsweise schon vorher ist der Kaffeestrauch gesund, wird er gepflegt und so weiter.
Wo hat er gestanden wahrscheinlich?
Wie viel Sonne hat gekriegt? Was ist es für eine Sorte? All die Parameter gehen halt ein.
Okay.
Ja. Es ist ein Naturprodukt, ähnlich wie Kakao oder sonst was. Man hat schwankende Qualität.
Mhm.
Ein Jahr ist vielleicht diese Region super gut mit dem Wetter klargekommen und da kommt richtig guter Kaffee her und das nächste Jahr war es halt dort nicht so gut. Ja. Das heißt, es ist auch so ein permanentes Nachjustieren, was für Kaffeebohnen will man denn eigentlich als Röster kaufen.
Kann man das durch die Röstung dann ausgleichen, wenn man sagt, okay gut, ich hatte jetzt irgendwie ein Scheißjahr, es hat viel geregnet oder irgendwie... Ich weiß nicht, welche Einflüsse da doch sind, dass man sagt, okay, gut, dann passe ich jetzt meine Röstung an, damit ich das so ein bisschen ausgleiche und am Ende das dann wenigstens so schmeckt, so ein bisschen wie letztes Jahr. Geht das?
Einmal durch die Röstung kann man da was reißen. Mhm. Andererseits kann man auch sagen, ich habe keinen Kaffee, der jetzt nur aus einer Quelle kommt, sondern ich blende das. Also ich mische verschiedene Kaffee-Lots. Ja, der eine kommt daher, der andere kommt woanders her. Und ich versuche dadurch halt, das Beste rauszuholen.
So ein gleichbleibenden Durchschnitt.
Oder auch, wenn man jetzt an große Hersteller denkt, die einfach quasi ihren Kaffeegeschmack haben. Mein Eiles-Kaffee soll immer schmecken wie Eiles-Kaffee.
Mhm.
Ja, das heißt, irgendwie man geht halt hin, sucht sich aus seinem Repertoire jetzt die passenden Bohnen zusammen und versucht diesen Geschmack nochmal wieder herzustellen.
Mhm.
Ja. Es gibt mittlerweile aber auch sogenannte Single-Origin Kaffees. Das ist dann halt wirklich von einer Plantage genau hier, da kommt der Kaffee her und das ist einfach das, was wir durch die Röstung rausholen.
Okay, und da hast du dann praktisch 100% Wetterabhängigkeit. Oder zum Beispiel weißt du dann, okay, da ist nichts mit drin, was den Kaffee verfälscht.
Genau.
Okay. Mhm. Genau. Ich habe hier gerade im Chat die Frage, ob es einen Einsteigerkaffee zum Anfixen gibt.
Schwierig, das hängt hochgradig davon ab, was für einen Kaffee man mag.
Mhm.
Ja. Kann ich wiederum nur aufs Kaffeenetz verweisen, weil es da einfach so viel Material gibt, was eigentlich ganz gut ist. Hängt auch davon ab, was man für eine Zubereitung wählt.
Ja.
Ja. Also ich tue mir jetzt wirklich schwer zu sagen, genau das hier ist der Kaffee, den du trinken willst.
Also muss man einfach mal ausprobieren.
Warnung vielleicht, wenn man im Supermarkt Kaffee kauft, ist der halt normalerweise schon zu alt.
Mhm.
Ja, also da kann man im Prinzip die Komplexität, die man, sage ich mal, beim besten Kaffee hat, die wird man dort nicht finden, weil er einfach schon zu alt ist.
Mhm. Das heißt, ganz viel Aromastoffe dann schon verloren gegangen.
Genau. So ein Supermarkt hat halt Logistik. Normalerweise ist ein Kaffee, wenn man so ein Mindesthaltbarkeitsdatum anguckt, 2 Jahre oder 1 Jahr haltbar.
Mhm.
Wenn man dann guckt, wann ist denn der produziert worden, ist es meistens so ein halbes Jahr, bevor man ihn wirklich kaufen kann.
Mhm.
Ja, durch die ganze Lagerhaltung, durch die Logistik hinten dran. Das heißt, ein guter Teil von dem CO2 ist wiederum weg, wenn man jetzt ungemahlenen Kaffee kauft. Und da fehlt halt einfach was dabei. Ja, das heißt, wenn man wirklich guten Kaffee haben will, dann sollte man sich einen kleinen Röster suchen.
Mhm.
Es gibt verschiedene, Morbacher in Ludwigshafen zum Beispiel. Ich bestelle im Moment meinen Kaffee aus München von einer kleinen Rösterei. Und dort kriege ich Kaffee, der wurde vor 2-3 Tagen geröstet.
Ah, okay.
Ja, also. Den muss man auch dann noch eine Weile liegen lassen, so eine Woche, bis er halt ausgereift ist. Das heißt, die Chemie in dem Kaffee entwickelt sich nach dem Rösten auch noch ein bisschen weiter. Das erkennt man immer daran, dass man halt so ein Pack Kaffee vor sich hat und der aufgebläht ist. Mhm. Da ist so ein kleines Ventil drin und das überschüssige CO2 entweicht halt da draus. Mhm. Wenn ich es flach drücke, dann bläht der sich wieder auf.
Ah, okay. Ja. Ich habe mich schon immer gewundert, warum die Dinger da dran sind. Also ich habe für die Firma, wenn man dann Kaffee einkaufen geht, die haben ja so einen Fallautomaten, wo man sich natürlich auffrischen und da ist dann auch so ein Plastikding drauf.
Genau, und das ist einfach ein Überdruckventil, sonst würde der halt irgendwann platzen.
Ah.
Im Supermarkt, wenn man sich da die Kaffeepackungen anguckt, die sind halt irgendwie, also da hat es keine Funktion mehr,
da kommt nichts mehr raus. Da kommt nichts mehr raus, okay. Das ist wahrscheinlich dann nur, weil so, wenn sie dann frisch abgepackt werden und irgendwo im Lager liegen, da können sie dann ihre Luft verlieren und wenn sie dann im Supermarkt sind, ist eh schon vorbei. Okay, dann haben wir jetzt die Rüste und dann jetzt der Einkauf. Achso, wegen der Empfehlung, gibt es irgendwelche Kaffeeketten, Filialen oder so, wo du sagen kannst, da kann man vielleicht bedenkenlos hingehen und mal seinen ersten Kaffee trinken, so wie er richtig gemacht sein sollte? Oder ist es eher schwierig? Also ich meine, Starbucks ist ja so dieses Paradebeispiel für Kaffee, ja, die irgendwie die grüne Badenixe, die einem da immer entgegenprangert und ist ja auch so das Synonym für hippes Konsumieren von Koffein. Sind die gut oder sagst du eher so, vielleicht lieber einen kleinen Laden suchen?
Also es kommt drauf an. Einen richtig guten Espresso habe ich mal, es war ein Latte, habe ich mal bei Starbucks getrunken. Mhm. Und zwar in San Francisco in irgendeinem Einkaufsmall.
Okay.
Das war irgendwie 3 Uhr nachmittags, da war nichts los, keine Schlange, nichts. Ich bin halt dahin und habe gesagt, hier, mach mir mal irgendwie eine Latte. Mhm. Und dann habe damals mich noch überhaupt nicht so mit Kaffee beschäftigt. Dann hat die Frau gesagt, ja, wie magst du denn deine Milch? Soll der eher so karamellig sein oder schokoladig? Milch eher foamy oder creamy?
Latte. Mach halt einen Kaffee.
Ja, war sehr, sehr unbedarft.
Ja.
Und da hat sich rausgestellt, die hat gerade für eine Barista-Meisterschaft geübt. Hat mir einen sehr, sehr geilen Kaffee dort serviert. Mhm. Ja, also das hat auch wesentlich länger gedauert, wie jetzt so, wenn ich, keine Ahnung, in München, Hauptbahnhof in Starbucks reingehe.
Mhm.
Ja, da habe ich innerhalb von einer Minute mein Getränk, das ist eigentlich schon...
Ja,
mit Putzen und so weiter reicht die Zeit eigentlich nicht, um den Kaffee herzustellen.
Ja. Ja.
Also generell, Starbucks macht mich nicht glücklich, wo ich in letzter Zeit relativ gute Erfahrungen, was so Ketten angeht, gemacht habe, ist Segafredo.
Ah, okay.
Es hängt immer davon ab. Also im Endeffekt, der Barista ist der Mensch, der es zum Schluss reißt. Ja,
entweder also Barista ist es der Mensch, der dann letztendlich an der Kaffeemaschine steht und den Kaffee rauslässt. Okay.
Wenn der halt weiß, was er tut, kann er halt Fehler in dem Kaffee nochmal ein bisschen korrigieren oder kann den Prozess komplett schiefgehen lassen.
Hm.
Also es hängt hochgradig von der Person ab. Es gibt auch, wiederum Hinweis, Kaffeenetz, es gibt auch relativ kleine Cafés, die sich darauf spezialisiert haben, einfach einen richtig guten Kaffee zu machen.
Mhm.
In Berlin, Friedrichshain, gibt's eine ganze Menge, die sich einfach dort angesiedelt haben. Und dort gibt es dann einen exzellenten Kaffee. Also wenn man so mal so richtig auf den Geschmack kommen will, würde ich sowas empfehlen.
Mhm. Okay. Oder den Kaffee-Nerd in der Nähe einfach
oder
mal fragen.
Kaffee-Nerd fragen, ja.
Wenn man einen in der Nähe hat. Das ist eine gute Idee. Okay, gut. Also er beantwortet die Frage mit einem eindeutigen Vielleicht und es kommt drauf an. Sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt, um wieder zurückzukommen, wir waren jetzt, die Röstung haben wir schon durch, glaube ich. Oder haben wir die? Ja, die hatten wir jetzt durch. Genau, und dann liegt der Kaffee jetzt bei dir auf dem Tisch und was kann man dann noch alles falsch machen? Kommt der Kaffee in den Kühlschrank zum Beispiel?
Religiöse Debatte.
Gut.
Ganz schwierig, ja.
Also meine Eltern lagern den immer im Kühlschrank, bei mir in der Firma liegt er immer draußen und gibt's
Kühlschrank.
Da... Okay, ja, ich hab... Ja, also meine Eltern sagen so, okay, Kaffee verderblich, ab in den Kühlschrank, damit irgendwie der Prozess aufgehalten wird und wenn es kühl gelagert wird, bildet sich auch kein Schimmel und so oder zumindest langsamer. Aber wenn du schon sagst, religiöse Debatte, okay.
Religiöse Debatte, also ich glaube, man hat das noch nicht so weit rational verstanden, dass man jetzt sagen kann, eindeutig so oder so, sondern...
Also manche legen in den Kühlschrank, manche nicht.
Manche legen in den Kühlschrank, ich friere auch manchmal einen Teil ein, ja, was auch so, um Gottes Wille. Prinzipiell, Kaffee mag nicht feucht sein, weil er ist hygroskopisch, das heißt, er nimmt einfach Umgebungsfeuchtigkeit auf, was... das Zubereiten auch immer zu einem Spaß macht, weil sich der Kaffee halt ständig verändert.
Mhm. Wie schlimm ist das? Also
ich muss meine Mühle anpassen. Also ich verstelle die Mühle in Abhängigkeit davon, wie die Luftfeuchtigkeit ist.
Oh, hast du bei dir in der Küche also ein Hygroskop sozusagen, was ihr sagt?
Wie? Nö, das ist so, man sieht das, wie er halt rausläuft.
Ah, okay.
Ja, also ich traue mir noch nicht zu, weil ich bin halt kein Barista, der nichts anderes macht. Ich traue mir noch nicht zu, einfach drauf zu gucken und die Mühle direkt zu verstellen und dann passt alles.
Sondern du malst, guckst, was am Ende praktisch dann in der Tasse ist und passt dann die Mühle an.
Genau.
Okay.
Genau. Also es gibt auch mal einen Espresso bei mir, der nicht schmeckt.
Mhm.
Ja, gut, das ist halt so.
Wenn es mal regnet.
Wenn es mal regnet oder die Anzahl der schwarzen Katzen im Block größer 3 ist oder so. Das sind seltsamste Faktoren spielen da eine Rolle.
Das Wetter in Sibirien.
Aber also das Teil der Tränen war halt mit meiner jetzigen Kaffeemaschine die ersten 3 Monate.
Mhm.
Weil ich da einfach so viele Fehler gemacht habe, die so subtil sind, dass ich es einfach nicht verstanden habe. Und dann kommt da einfach kein gescheiter Kaffee raus.
Erzähl mal, was hast du alles falsch gemacht?
Also eins, was ich falsch gemacht habe, ist, ich habe falsch getampert. Aber das geht jetzt schon quasi
das ist ja schon in die ganz
Zubereitung
am Ende.
Okay. Rein. Ja? Also ich habe im Prinzip den Kaffee ungleichmäßig verteilt. Und wenn ich dann mit 9 Bar Druck auf irgendwas gehe, habe ich halt eine Stelle, wo das Wasser direkt durch kann und eine andere Stelle, wo die gar nicht richtig feucht wird. Ja? Das heißt, ich extrahiere halt eine Stelle von meinem Kaffee total
extrem
aus. Und die andere nutze ich nicht. Und dann kommt da irgendwas ganz Seltsames
ganz
raus.
Ganz Spaßiges.
Okay. Das will man nicht.
Mhm.
Ja, ich habe auch am Anfang an viel zu vielen Parametern gleichzeitig gedreht. Ja, also mal die Temperatur der Kaffeemaschine, dann hier noch ein bisschen Mahlgrad verstellt.
Hier alles noch mal auf einmal.
Gemacht und dann alles auf einmal und das kann nicht funktionieren. Also man braucht da schon ein bisschen Ruhe, man muss den Prozess verstehen und ja,
okay.
Mittlerweile klappt das.
Okay, gut. Du sagst, du malst selber, ne?
Ja.
Was muss man da beachten? Also wie hast du da einfach eine normale Mühle? Also als ich in das Kaffeenetz da mal reingeschaut habe, habe ich auch gesehen, dass es da auch Kleinkriege gibt mit was für ein Mahlwerk man benutzen darf und was nicht. Und
ja, das ist ähnlich wie Hi-Fi-Equipment oder sonst was. Also das ist auch ganz viel, ja.
Was gibt es in der Gruppe für Sorten, was gibt es denn für Kaffeemühlen?
Also wenn wir mal ganz unten, wobei unten ist nicht wirklich unten, also ganz primitiv anfängt, eine Handmühle.
Mhm. Ja, also die, so, die man noch kennt mit so einem Kurbel oben
dran. Kurbel oben drauf,
so
da so eine Schublade.
Ah, genau.
Ja, das funktioniert. Ja. Mhm. Es gibt auch einen Hersteller, der die immer noch herstellt, Zassenhaus.
Mhm.
Ich glaube, so heißen sie. Und das sind gute Mühlen. Ja. Also die Qualität vom Mahlwerk ist voll okay. Das ist ein Kegelmahlwerk. Das heißt, die Bohnen fallen halt irgendwie von oben rein in so einen Mahlkegel und werden dann langsam immer feiner gemahlen und fallen halt irgendwann unten raus.
Okay, also das heißt, in der Mitte ein Kegel und außenrum ist das praktisch, das wird immer gegen den Kegel gedrückt.
Genau.
Und dadurch, dass der unten breiter wird, wird es dann immer feiner.
Die Kegel sind dann noch so ein bisschen gezackt. Das ist quasi die Kaffeebohne so aufbricht.
Ah, okay.
Wird nach unten immer feiner und ich reguliere halt den Mahlgrad, indem ich den Abstand zwischen den Kegeln variiere.
Mhm. Ja,
das heißt, ich kann irgendwie einen der Kegel nach oben oder unten wegziehen und dadurch wird der Spalt halt größer.
Also wie eine bessere Kaffeemühle, eine bessere Pfeffermühle. Also bei den Pfeffermühlen ist es ja so ähnlich, diese Ratschen, die man kennt, wo man oben dreht. Die haben ja unten auch so einen kleinen Kegelmahlwerk.
Genau so.
Und okay. Mhm. Gut. Und die sind einfach gut, sagst du. Da kann man nichts falsch machen.
Die sind vollkommen okay. Also auch da gibt es Modelle, die nix taugen. Mhm. Es gibt Modelle, die sind richtig gut. Aber prinzipiell kann man damit sehr gut Kaffee mahlen. Vielleicht so das Nächste, so eine Schlagmühle. Hat mir meine Oma eine geschenkt, die sie irgendwie noch aus den 50ern hatte. Ist irgendwie nicht tot zu kriegen und ein süßes Gerät. Das ist im Prinzip so ein kleiner Becher mit unten so einem Flügelrad drin, was sich dann halt einfach durch einen Elektromotor angetrieben schnell bewegt und das zerschlägt halt einfach die Kaffeebohnen. Ja, das Problem dabei ist, dass ich halt große und kleine Stücke kriege. Das heißt, ich kann nicht wirklich kontrollieren, dass ich ein homogenes Mahlgut unten rausbekomme. Insofern, die eignen sich. Die sind vollkommen okay, wenn man jetzt so eine French Press hat oder für Filterkaffee. Die sind allerdings nicht fein genug für Espresso. Also das, was ich daheim habe, ist so die Einsteigermühle. Die billigste, die noch gescheit ist. Man kann da beliebige Summen ausgeben.
Das ist wahrscheinlich nach oben offen.
Nach oben
wie fast jeder
offen,
Bereich.
Ja. Also hier irgendwie wassergekühlte Mahlscheiben und sowas. Das ist schon nah am Wünschelruten gehen.
Okay, warum machen Leute sowas? Also was ist die Idee dahinter? Warum kommt das so stark aufs Mahlwerk an? Was passiert da?
Naja, in dem Moment, wo du halt irgendwas durch ein Mahlwerk durchdrückst, entsteht halt Wärme.
Mhm.
Ja, und die Wärme willst du genau nicht haben.
Okay.
Weil du willst ja, dass der Kaffee seine Aromastoffe erst bei dir in der Maschine
entfaltet.
Entfaltet. Ja. Ja, und nicht irgendwie schon vorher. Dazu kommt, wenn du das, den Kaffee erwärmst, geht halt das CO2 raus. Mhm. Das heißt, du verlierst da wieder quasi dein Lösungsmittel, was du für eigentlich für den Kaffeeprozess brauchst. Mhm. Ja. Insofern macht es schon Sinn zu sagen, ich versuche irgendwie ganz langsam zu malen.
Und so neutral wie möglich.
Neutral wie möglich und ihn wirklich, also mechanisch nicht zu stark zu belasten. Mhm. Ja, das ist so die Argumentation.
Ah, okay. Dran.
Mhm. Insofern, klar, wenn ich jetzt eine Mühle habe und da permanent meinen Kaffee durchjage, dann erwärmt die sich irgendwie und dann kann es schon Sinn machen, da irgendeinen Kühlmechanismus reinzubauen. Mhm. Lohnt sich dann allerdings nur in der Gastronomie.
Wahrscheinlich, wenn man eh große Mengen hat, die durchgeben.
Genau.
Okay.
Ja. Ja, bei mir daheim erwärmt sich, was weiß ich, das Mahlwerk mal um Grad und dann kühlt es mal wieder für 2 Stunden ab. Also das ist einfach unkritisch, ja, muss man ganz klar sagen.
Misst du das aus? Also nee, ist dir total egal?
Ist mir ziemlich egal.
Mhm. Okay, also das heißt, da ist auch der Beeinflussungsfaktor noch nicht so groß, dass man den Kaffee da komplett versauen kann, sondern das passiert halt ein bisschen.
Durch einen falschen Mahlgrad kann man ihn versauen, aber okay. durch die Mühle selber... Ja. Mhm. Also was halt, es gibt halt Mühlen, die neigen zum Klumpen. Mhm. Das heißt, ich mahle da irgendwas und in dem Moment, wo ich den Kaffee halt aufbreche, treten halt auch Öle aus. Das heißt, es gibt so eine ölige Oberfläche. Mhm. Ja, also wenn man frisch gemahlenen Kaffee anpackt, der ist ja auch irgendwie ölig. Und das kann halt dazu führen, dass man halt so Klumpen bekommt. Mhm. Und das wiederum ist ziemlich mistisch. Weil dann habe ich in meinem Siebträger halt wieder eine Stelle, wo es ganz kompakt ist und eine andere Stelle, wo im Prinzip Luft ist. Ja. Ja, also diese Verteilung im Siebträger passt
okay. nicht.
Das ist eher ein Argument, wo ich sage, ja, das macht auch Sinn, dass man sich daheim eine Mühle sucht, die
nicht halt klumpt.
Zur Klumpenbildung neigt.
Gibt es da irgendwelche Tipps? Also gibt es irgendwelche Mahlwerke, die besonders gerne klumpen und Mahlwerke, wo du sagst, okay, die klumpen eher nicht? Oder ist das schon wieder abhängig von Hersteller und Einstellungsgrad und...
Ich denke, das ist abhängig von Hersteller und Einstellungsgrad. Pauschal ein altes Mahlwerk, was jetzt einfach schon abgenutzt ist, wird mehr klumpen.
Mhm. Okay, also vielleicht nicht irgendwie von der Uroma, die.
Ja, die Mühle kann schon. Nehmen. Also die gute Uroma-Handmühle, die einfach ein robustes, gegossenes Mahlwerk hat und jetzt in einem guten Zustand ist, die kann durchaus absolut ausreichend sein.
Ah, okay.
Ja? Mhm. Wenn man jetzt eine elektrische Mühle sucht, so wie ich eine habe, so eine Standmühle, also. Steht halt quasi so wie ein Standmixer vor mir und irgendwo kann ich meinen Siebträger drunter halten.
Mhm. Direkt schon mit, also hast keine Schublade, wo du es noch rausziehst, sondern umfüllst, sondern okay.
Also ich fülle es mittlerweile wieder um, aber das hat andere Gründe. Ja, ich kann einfach so meinen Siebträger da drunter halten und dann male ich halt direkt dort rein. Das ist so eine Direktmühle deswegen auch. Mhm. Ich sag mal, da fängt man bei 150 Euro an, wenn man Neues kauft. Ich würde bei Gebrauchtgeräte, bei der Mühle würde ich davon abraten. Kaffeemaschine gebraucht zu kaufen, ist kein Ding. Mhm. Bei der Mühle weiß man nicht, wie abgenutzt die Mahlscheiben schon sind. Und die zu erneuern, kostet meistens mehr als der Aufpreis für eine neue Mühle.
Okay.
Also da würde ich einfach sagen, an der Stelle, die Mühle ist sowieso wichtiger als die Kaffeemaschine.
Das war
einfach genau zu sagen, in der Mühle, die muss einstellbar sein, die muss mir ein gutes Mahlgrad, Mahlgut produzieren, sonst kann ich mit der Kaffeemaschine nichts anfangen.
Das ist wahrscheinlich dann wie so bei der Kamera, wo man dann glaubt, bis man sich richtig mit beschäftigt, dass die Kamera das Wichtigste ist, aber eigentlich ist das Objektiv das Wichtigste.
Genau.
Nicht schlecht, okay. Gut, also Mühle ist wichtig oder wichtiger als Kaffeemaschine schon mal?
Ja.
Das heißt, wenn das Ausgangsprodukt versaut ist, dann kann ich am Ende auch nichts mehr reißen mit der Kaffeemaschine. Das ist ja schon fast logisch.
Also in dem Prozess, wenn man Espresso macht, ist auch der Mahlgrad quasi das Steuerungsinstrument, was ich habe. Ja, ich kann die Temperatur verändern, ich kann den Mahlgrad verändern. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich mahle da irgendwie in meinen Siebträger rein, habe da irgendwie mein Mahlgut perfekt verteilt, total homogen, alles ist super.
Mhm.
Und spanne das in meine Maschine ein, da kommt irgendwie Wasser mit 9 Bar von oben.
Mhm.
Ja, dann beeinflusse ich quasi durch die Temperatur und durch den Mahlgrad, wie schnell dieses Wasser durch diesen Kaffeepuck durchdringt. Ja,
das heißt, man kann beeinflussen, wie lange das Wasser praktisch da bleibt und dann auch, wie viel es mitnehmen kann sozusagen.
Genau.
Ja. Okay. Ah, gut. Gut, dann haben wir jetzt den Kaffee gemahlen und jetzt kommt er in den Siebträger. Genau, das war das richtige Wort, oder?
Ja.
Genau. Was, du hast vorhin schon gesagt, Tampern war das, ne?
Genau.
Was ist das, Festdrücken oder was?
Das ist im Prinzip, man nimmt so einen Stößel, Stampfer, Tamper nennt man die Dinger, und drückt halt einfach das Kaffeepulver fest. Mhm. Ja,
damit es halt da kommt, gleichmäßig fest ist.
Und das damit es einerseits gleichmäßig fest ist und dass es andererseits halt auch diese 9 Bar Druck aushält. Ja? Wenn ich da jetzt irgendwie lose mein Kaffeepulver reinlegen würde und das einfach einspannen würde und da kommen 9 Bar von oben, dann macht es futsch und irgendwie links und rechts verteilt sich mein Kaffee in diesem Siebträger. Also ich will da schon irgendwie eine Oberfläche haben, die jetzt, sage ich mal, kompakt genug ist, um gleichmäßigen Druck aufzunehmen.
Gibt es da eine bestimmte Technik, die man benutzt, oder ist das egal?
Das ist auch wieder fast religiös.
Ich hab in einem Kaffee mal gesehen, wo ich Kaffee getrunken habe, da hat die das Ding unter so einer Maschine gehalten.
Ja.
Wo so ein Stempel einfach einmal draufgehauen hat und dann...
Habe ich auch schon gesehen, ja.
War gut. Und also, dann habe ich wieder in anderen Kaffees gesehen, dass die da halt auch wirklich mit so einem Ding durchgehen. Mhm. Gibt es da Unterschiede? Ist das, was ist schöner?
Also ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück.
Okay.
Also im Moment mahle ich in ein kleines Döschen rein. Mhm. Das Döschen steht auf einer Feinwaage.
Oh.
Ja. Der Hintergrund ist, ich will wirklich genau jedes Mal das gleiche Gewicht an Kaffee mahlen.
Mhm. Ja. Also so möglichst viele Faktoren praktisch kontrollieren.
Genau.
Damit immer.
Okay. Bastelprojekt im Moment ist so ein Mühlentimer, der das dann halt in Software löst. Im Moment ist es noch der Hack, um einfach mal rauszufinden, ist das Richtige. Also 14,5 Gramm auf ein Doppelsieb ist im Moment bei mir eine gute Einstellung.
Mhm.
Ja, ich kann auch in ein Dreifachsieb jetzt 19 Gramm oder 21 Gramm reinmachen, dann wird der Kaffee halt kräftiger, hat auch mehr Schokolade, hat auch mehr Crema. Ja, es ist Geschmackssache. Also es ist ein Kontinuum, wo man halt einfach hin und her schwankt. Aber
okay.
14,5 Gramm, Doppelsieb, passt.
Mhm.
So, mit definiertem Mahlgrad. Das ist an meiner Maschine die 9. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Korngröße ist. Ja, aber das ist irgendwie ein definiert gemahlenes Produkt.
Genau, was immer gleich ist, möglichst.
Jetzt habe ich noch das Problem, dass ich immer so kleine Klümpchen da drin habe.
Mhm. Ja, also deine Maschine klumpt.
Meine Mühle klumpt leicht.
Okay.
Ganz verhindern kann man das sowieso nie.
Mhm.
Es gibt Mühlen, die sind besser, die kosten aber auch mehr.
Ja, mehr nach oben offen.
Erheblich mehr. Mehr nach oben offen.
Okay, gut.
Was ich mache, ich mal in so eine kleine Dose rein und gehe da nochmal mit einer Gabel dadurch. Ja, einfach um das Kaffeepulver nochmal aufzulockern. Um es zu durchmischen. Damit das eine möglichst gleichmäßige Struktur halt hat.
Mhm.
Und dann nehme ich meinen Siebträger, der natürlich eingespannt war die ganze Zeit.
Damit er warm ist?
Damit er warm ist und man kann sich wirklich die Finger dran verbrennen, weil der ist dann so bei 85 Grad oder so.
Oh, okay, gut. Ich dachte warm einfach nur so, keine Ahnung, 40, 50, so handwarm.
Nee.
Okay, das ist auch nicht mehr handwarm, 50 Grad. Ne?
Also man kann sich massiv die Finger dran verbrennen. Deswegen,
sehr schön.
Hat ja auch einen Kunststoffgriff und das ist alles safe. Also ich nehme meine Dose, ich nehme meinen Siebträger und fülle quasi um. Und dann verteile ich mit meinem Finger da drin schönes Kaffeemehl. Da muss man halt darauf achten, dass das Kaffeemehl nicht irgendwie am Rand von dem Siebträger so eine Lücke hat.
Mhm. Ja, weil sonst fließt im Zweifelsfall das Wasser da.
Genau, das wäre so ein Channeling-Angriffspunkt. Also Channeling ist der...
Das kenne ich aus der letzten Folge. Das ist eine Seitenkanalattacke.
mehr Krypto im Kaffee.
Genau,
auch nicht schlecht.
Ich glaube, wir haben einen neuen Sendungstitel. Krypto im Kaffee. Das ist ja gut. Okay, also
Channeling nennt man es im Englischen.
Also das heißt, dass sich dann einfach ein Kanal bildet, wo das Wasser viel leichter und schneller durch kann und dann deine Aromen oder was auch immer da drin ist, nicht mitnimmt.
Genau. Definiertes Kaffeepulver möglichst homogen da drin verteilen, so dass nirgendwo Lücken sind. Und dann nehme ich erst meinen Tamper und drücke halt gerade. Gerade ist das Stichwort, weil wenn man das mit der Hand macht...
Ist immer schwierig.
Man muss da ein bisschen Druck ausüben. Das heißt, die Gefahr, dass man irgendwie so einen Millimeter Neigung in dem Ding hat, ist relativ groß.
Mhm.
Also es braucht einfach Übung.
Hast du einen Dings, wo du den Sieb irgendwie einspannen kannst? Weil die Dinger sind ja nie gerade. Also das heißt, man kann den auch nicht irgendwo auflegen zum Reindrücken. Also ich stelle mir das halt schwierig vor, wenn du beide Sachen in der Hand hast und dann versuchst gerade... zu drücken und gegen zu drücken.
Ich lege den einfach auf meinen Küchentisch. Also ich habe mehrere Siebträger, einen mit 2 Ausläufer.
Mhm.
Da kann ich ihn quasi direkt auf die Ausläufer stellen.
Mhm. Ist dann auch so massiv, dass er das aushält? Oder?
Ja, so 500 Gramm Messing.
Okay. Demnächst. Sehr gut.
Und jetzt ganz neu, habe ich noch nicht lange, ist ein Bottomless-Siebträger. Der hat einfach keine Ausläufe.
Oh.
Da ist quasi mein Sieb so, es hängt da drin.
Mhm.
Ist da durch so einen Pressring quasi festgehalten. Und unten ist einfach nichts. Okay, das heißt, der Kaffee fließt direkt in die Tasse rein.
Also kein
Umweg. Der ist flach, den kann man prima da hinlegen.
also kein Umweg über Metall. Also das heißt, genau. Warum macht man sowas? Versucht man da den Kontakt zum Metall zu verhindern? Also
zum einen das, das ist ein Grund. Also ich habe festgestellt, dass das einfach die Crema besser wird. Du kriegst mehr Crema raus.
Mhm. Ja. Wahrscheinlich, weil kein Weg mehr dazwischen
da ist, wo er drüber fließt und sich was lösen kann. Das einfach direkt in deine, deine Tasse. Der andere Grund ist, man kann die Extraktion halt beobachten. Also ich kann halt mir angucken, wie kommt denn jetzt aus diesem Siebträger, aus diesen vielen kleinen Bohrungen der Kaffee raus.
Also kommt er gleichmäßig oder hat er schon einen Channel gefunden?
Hat er einen Channel gefunden? Das sieht man zum Beispiel daran, dass er halt an einer Stelle sehr früh blond wird, also kriegt so eine gelbe Farbe. Normalerweise am Anfang, wenn der Kaffee halt da rauskommt, ist er sehr, sehr dunkel. Also dunkelbraun bis schwarz. Der wird dann immer heller und irgendwann zum Schluss ist er halt blond und dann schalte ich ab.
Ah, okay.
Das ist so,
also es gibt keine feste Zeit, sondern du guckst halt drauf und sagst dann, ja, jetzt...
Es gibt das italienische Institut für Kaffee, hat das genau definiert, wie das funktioniert. Aber, ich sag mal, das ist für den, am Anfang auch echt eine hilfreiche Regel, aber ich fange halt jetzt an, davon abzuweichen und einfach mal anders zu machen. Und dafür ist so ein Bottomless-Siebträger gut, weil man genau sieht, was passiert denn da drin.
Okay, nicht schlecht. Gut.
Das ist dann aber schon so ein bisschen speziell dann für die Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Oder? Sieht man das auch als Laie, dass sich das verfärbt?
Also man sollte den Prozess verstanden haben und sollte wissen, was man tut, weil wenn der Mahlgrad halt nicht stimmt und das Wasser viel zu schnell da durchgeht, also ich habe zu grob gemahlen, das heißt zu wenig Widerstand, kommt mit entsprechend Gewalt halt da unten auch der Kaffee raus, weil das sind halt 9 Bar aus dieser Maschine. Das heißt, man kann dann die nächste 5 Minuten mit dem Reinigen der Umgebung verbringen. ich hatte da auch echt ein bisschen Angst, als ich das erste Mal benutzt habe, muss ich schon sagen.
Achso, das ist dann einfach.
Als ich dann direkt hier den Putzjoker gezogen habe.
Ja. Aber ging dann doch.
Der erste war zu schnell, der zweite hat dann gepasst.
Na gut.
Also es war relativ nah dran an dem, was ich erwartet habe.
Nicht schlecht, gut. Machen wir nochmal eine Runde Musik. Dann steigen wir halt, wir müssen uns das Thema merken. Jetzt waren wir schon beim Tampern.
Beim Tampern, genau.
Genau, okay. Dann machen wir jetzt Musik und verabschieden uns mit, ich weiß nicht, das Lied weiß ich jetzt gar nicht. Spielen wir einfach
Popcorn.
Mal. Popcorn?
Ja.
Popcorn.
Oder auch nicht.
Okay. Haben wir irgendwas kaputt gemacht?
Nee, wir mussten nur Play drücken.
Ah, okay. Das wird rausgeschnitten.
Autocue irgendwie nicht.
Okay.
Oh yeah.
Sie hören Radio Rheinwelle, hier ist der Nordfunk.
Und nicht aufgepasst hat der Robert, dass es weitergeht. Ich gehe mal kurz den Ventilator offen machen und du stellst vor und führst
ja,
mal ein.
Ja, wir reden immer noch über Kaffee. Über Kaffee kann man so viel reden. Denn viele Deutsche trinken zwar Kaffee, aber viele Deutsche trinken ihren Kaffee falsch.
Nein.
So habe ich das jetzt verstanden. Also, oder sagen wir es anders, nicht falsch, aber man kann geschmacklich noch viel mehr rausholen, als die meisten das tun.
Ja. Jeder soll seinen Kaffee so trinken, wie er mag. Der eine mag eher die harte Röstung, bitter, der muss irgendwie wach machen.
Hauptsache eher viel Koffein drin.
Genau, ich mag eher die feinen Geschmäcker, das ist aber vollkommen okay. Ja.
So der morgendliche Schlag ins Gesicht. Steh auf. Okay, gut. Vor dem letzten Lied, was war das überhaupt für ein Lied? Von wem war das?
Von, wissen wir nicht so genau.
Ich habe es aber in Etherpad reingeschmissen,
glaube ich. Das hast du da reingeschmissen?
Ja, das, egal.
Das ist gut.
Okay, vor dem Lied waren wir beim Tampern stehen geblieben und dass man da auch furchtbar viel falsch machen kann. Wie man eigentlich im gesamten Prozess beim Kaffee machen kann, man total viel falsch machen. Also es ist total toll für Leute, die sich nicht konzentrieren können wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht, also normalerweise, das hört sich jetzt alles so nach viel an. Ich brauche vielleicht morgens effektiv 2 Minuten, wo ich aktiv was mache.
Ah, okay.
Das ist jetzt halb so wild. Mhm. Ja. Irgendwann hat man das halt so im Gefühl drin, dass man halt einfach seinen Kaffee macht und in 2 Minuten ist das gegessen.
Okay, also man muss keine Angst haben vor dem Kaffee machen.
Nein,
okay,
nein.
Gut. Dann hast du uns jetzt erklärt, okay, Tampern ist das Festdrücken vom Kaffee, damit er auch die neuen Bar aushält und dass es eine gleichmäßige Fläche ist, wo das Wasser dann durchgedrückt wird. So, und dann kommt das Ganze in die Espressomaschine.
Genau.
Was muss ich da machen?
Naja, also...
überhaupt erstmal Espressomaschine wahrscheinlich. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder tausende von verschiedenen und...
verschiedene Hersteller, verschiedene Konzepte. Sag mal, die billigen, die man so findet, das sind Thermoblockmaschinen. Das heißt, die haben im Prinzip so einen kleinen Boiler innen drin, wo das Wasser durchläuft und wird dann halt auf irgendeine Temperatur gebracht. Das ist ein Konzept. Ein anderes Konzept sind Boilermaschinen. Ich habe halt da drin irgendwie einen Boiler, da ist ein Heizstab drin. Und
der kocht das vor.
Der kocht das vor und hält das halt auf einer Temperatur. Und wenn ich die Pumpe anschalte, wird es quasi aus dem Boiler in meinen Kaffee, durch den Siebträger, durch meinen Kaffee durchgedrückt.
Was ist so das verbreiteste oder beliebteste Produkt so unter den sagen wir mal, Espresso-Liebhabern? Gibt es da irgendwie so ein Favorit oder hat da jeder wirklich so sein komplett eigenes Ding?
Ach, das ist wie mit Fotoapparate. Es gibt so die Einsteigerkategorie, da will man genau dieses haben und dann stellt man fest, aber eigentlich ist in der Mittelklasse doch das hier ziemlich cool und es gibt so einen Upgrade-Weg, den man dann wohl geht. Ja, also ich merke das auch bei mir, dass da irgendwie schon Nachteile von meiner Maschine mich jetzt, eigentlich noch nicht. Aber irgendwann werde ich, glaube ich...
Aber du weißt schon, wo es hängen wird in naher Zukunft.
Ja. Okay. Also ich habe zum Beispiel einen Tank hinten dran. Das ist halt nervig, weil ich ständig vergesse, diesen Tank aufzufüllen.
Und dann zieht die Luft.
Und dann zieht die Luft und dann muss man wieder nach. Und also das ist suboptimal. Insofern Festwasseranschluss wäre da irgendwie schon cool.
Ah, okay. Cool. Ja. Wie war denn dein Upgrade-Weg? Also wo hast du denn angefangen und wie ging es dann weiter?
Naja, fangen wir aber bei der Senseo an. Das war halt irgendwann dann suboptimal. Dann habe ich mir diese Thermoblock-Maschine, die ich am Anfang schon erwähnt habe, gekauft. Als Nerd versucht man natürlich festzustellen, was ist denn jetzt hier das Problem, warum schmeckt mein Espresso denn nicht? Habe ich festgestellt, okay, ich brauche eine Mühle, habe mir eine Mühle gekauft. Das war also schon mal genau die falsche Reihenfolge, wie man es nicht machen soll.
Also erst die Kamera und dann die Objektive.
Genau. Und dann ging es halt weiter. Temperatur. Kaffee hat es ewig rumgelesen, gesagt, Temperatur ist wichtig, Temperatur ist kritisch, es passt alles nicht so. Naja, und da ich so ein bisschen elektronikaffin bin, habe ich dann einfach einen kleinen Mikrocontroller genommen, Temperatursensor mit Suku auf den Thermoblock geklebt und mal geguckt, was passiert denn da? Ja,
also natürlich der total normale Weg, den jeder machen würde, wenn er sich eine Kaffeemaschine gekauft hat.
Komm mal Kaffee raus, machen wir mal einen Temperatursensor.
Genau, hole ich mir mal einen Mikrochip, lese mal ein bisschen Temperatur aus.
Genau, einfach mal gucken, wo ist denn das Problem hier?
Genau.
Ja, und dann halt festgestellt, dass die Hysterese dieser Maschine extrem hoch war.
Also Hyste was?
Hysterese ist quasi die Differenz zwischen maximaler Temperatur und minimaler Temperatur. Ja, also diese Maschine hatte einen 2-Punkt-Regler, das heißt, die ist immer hat aufgeheizt bis zu irgendeiner Höchsttemperatur, dann fiel die Temperatur wieder bis zu einer Minimaltemperatur
und dann
hat sie
hoch.
Wieder geheizt und dann ging es wieder hoch.
Okay, und das heißt, wenn der Abstand dazwischen noch dann groß ist, heißt das, ich habe ganz oft, je nachdem wann ich drauf drücke,
unterschiedliche
Temperaturen. Genau. Okay.
Mhm. Ja, das macht halt im Prinzip das Kaffeemachen nicht reproduzierbar.
Mhm. Ja, also randomisiert schön.
Ja, es ist schrecklich. Ja, es gibt dann Techniken wie Temperatursurfen, dass man halt sagt, okay, man wartet, bis quasi die Heizlampe ausgeht, dann ist er an der oberen Kurve, dann wartet man 20 Sekunden und dann drückt man diesen Knopf. In der Annahme, dass diese Schwankung halt immer konstant ist, aber auch das ist nicht immer so. Mhm. Ja. Mit anderen Worten, es war unbefriedigend. Mhm. Ja, und dann habe ich mich einfach umgeguckt und überlegt, was mache ich denn jetzt? Und kam halt drauf, dass ich eigentlich eine andere Maschine will. Ja, das heißt, die ging jetzt weg auf eBay. Rancilio Silvia ist so das Stichwort.
Das ist jetzt so die aktuelle Maschine mit der.
Das ist die aktuelle Maschine, die ist auch noch lange nicht ausgereizt. Mhm. Ja, also da geht noch. Ich sag mal.
Ist das auch eine Heiz? Nee, das ist keine Heizblock.
Das ist eine Boilermaschine.
Das ist eine Boilermaschine.
Das ist eine Boilermaschine. So, die hat eine ganz, ganz nette Geschichte, das war eigentlich ein Werbegeschenk. Rancilio ist eigentlich ein Hersteller von Gastronomie-Espresso-Maschinen, italienischer Hersteller. Und die haben halt ihren Premium-Kunden Mitte der 90er haben sie halt so eine kleine Maschine für daheim gebaut. Ja, also eine große mehrgruppige Maschine, das heißt, sie hat halt mehrere Siebträger, die ich da parallel einspannen kann, mehrere Boiler.
Also was man aus Cafés so kennt.
Was
so irgendwie fast einen Meter lang ist oder mehr.
Genau.
Wo dann
schick. Ja, so ja. Mit Drehstromanschluss und Festwasser. Das ist so andere Kategorie als das, was ich daheim habe.
Ist alles nur eine Frage der Zeit, bis sowas bei dir auch steht.
Will ich jetzt nicht bestätigen und nicht dementieren.
Kein Kommentar. Sehr gut.
Ja, jedenfalls haben die sich überlegt, wäre doch eigentlich schick, wenn wir unseren Großkunden so ein Geschenk machen könnten. Haben sie halt so eine kleine, eingruppige Maschine für den Hausgebrauch gebaut. Mhm. Sehr, sehr simpel aufgebaut. Die Maschine hat innen drin überhaupt keine Elektronik. Das sind alles 230 Volt. Es gibt ein paar Schalter. Es gibt einen ziemlich guten Boiler. Ja, mit entsprechender Leistung. Das Ding ist aus Edelstahl gemacht, ist also auch relativ robust. Hat auch einen guten Siebträger, gute Wärmeeigenschaften. Also die ganze Physik passt bei der Maschine. Waren sich auch eigentlich
vor allem. Keine Mikrochips drauf und nichts.
Nee, nichts, null. Das Ding kannte wirklich nur 230 Volt, sonst nichts. Ja, cool. Da waren sich im Prinzip auch gerade im englischsprachigen Raum alle einig, dass sie von der Physik her ziemlich gute, solide Grundlage ist. Mhm. Der Nachteil ist nur, die haben wieder einen 2-Punkt-Regler eingebaut. Das heißt, da war irgendwie so ein kleiner Bimetall-Thermostat oben auf dem Boiler festgeschraubt. Ja. Der hat dann halt irgendwie in Abhängigkeit von der Temperatur auf und zu gemacht und hat halt darüber die Heizschleife gesteuert. Mhm. Ja, das heißt, ich habe halt wieder diese
Hysterese. Genau, und wieder Temperatursurfen.
Wieder Temperatursurfen. War mir aber bewusst, als ich das Ding gekauft habe, weil, bin da nicht der Erste, viele Leute bauen halt alternative Temperaturregler dort ein.
So macht ja jeder, ja.
Genau, klar. Also du nicht.
Also wir kommen jetzt so langsam in den Bereich, wo man vom Kaffee-Nerd spricht. Also bis gerade eben war so noch...
Bis gerade eben war
kannst noch du mal eine neue Kaffeemaschine kaufen, eine
gescheite. Ja, gescheite Kaffeemaschine kaufen macht jeder. Ein bisschen einlesen, was Gutes macht auch noch jeder.
Vielleicht so ein Malding, ja. Kann man sich auch mal leisten, ne?
Genau, aber umbauen, jetzt wird es interessant. Okay.
Nein, jetzt wird es spannend.
Genau, ja, meine ich ja. Das finde ich jetzt wird es, genau.
Also, Problem war halt, ich habe wieder meinen Temperatursensor mit Suchruder draufgeklebt und habe mir angeguckt, wie regelt denn die und gleiches Verhalten, alles schrecklich. Mhm. Ich habe da, ich glaube, es war ein 8 Grad Temperaturunterschied.
Ja. Okay. Und ist das halt, viel?
Ist halt oder schon ist sehr,
das,
sehr viel.
Das ist sehr, sehr viel, okay.
Also eigentlich will man beim Kaffee so auf ein halbes Grad genau.
Oh.
Das kontrollieren.
Okay.
Ja, und jetzt habe ich da irgendwas, was irgendwie um 8 Grad da rumschwankt. Und, ja. Also es gibt Anleitungen genau für diese Maschine, wie macht man Temperatursurfen damit. Aber
wäre es da nicht einfacher, anstatt die Temperatur genauer zu regeln, einfach einen Sensor dran zu bauen und sagen, okay, ich sage, ich will Kaffee und dann wartet die Maschine einfach, bis die Temperatur erreicht ist und genau dann lässt das Wasser raus?
Ja, dann kommt es halt darauf an, wie du misst. Ja, also ich habe eben gesagt, ich klebe von außen einen Sensor drauf. Ja, das heißt, ich habe eine mehrstufige Regelkette. Ich habe mein Wasser, das will ich eigentlich messen. Ich habe den Messingboiler, der auch nochmal ein eigenes Temperaturmoment hat. Mhm. Ja, das heißt, ich messe quasi nur indirekt, was passiert da drin.
Mhm. Ja. Stimmt, sonst müsstest du ein Loch bohren oder irgendwie reingehen.
Ja, das steht demnächst an. Also ich werde
sehr gut.
Müsste man sich eigentlich die Temperatur in der Wasserleitung davor messen? Wenn und du meinst, danach? Man will die Wassertemperatur...
Ja, da kommt ja kaltes Wasser rein.
Also ich meine, bevor es dann reinläuft in den Sieb.
Ach so, quasi unten am Boiler, am Anschluss am Siebträger. Kann man auch machen. Ja. Also Dominik, der wird bestimmt auch zuhören. Der hat Hallo Dominik. Der hat sich jetzt auch eine Silvia gekauft und der hat, glaube ich, jetzt mittlerweile auch mehrere Temperatursensoren. Und so. Ja, einfach um mal zu gucken, was ist denn die optimale Position für so einen Sensor.
Ja, der normale Nerd hat ja dann auch so ein Webinterface, womit er das abrufen kann und ins Internet hängt und twittert die Kaffeemaschine.
Neumodischer Schnickschnack. Also okay, im Moment hat sie einen USB-Anschluss und ich kann mich mit einem Terminal dort dran verbinden, um die Parameter zu ändern. Ja. Mehr hat sie im Moment nicht.
Das ist aber auch schon mal cool. Also ich kenne sehr wenige Leute, die eine Kaffeemaschine
haben. Also meine Kaffeemaschine hat keinen USB-Anschluss.
Also die Kaffeemaschine auf Arbeit hat einen USB-Anschluss, aber die wird, glaube ich...
Die wird halt nicht gereinigt, das ist ja irgendwie...
Genau.
Also beruflich entwickle ich im Moment sowieso ein IPv6-basiertes Hausbus-System.
Genau, da müssen wir mal kurz Werbung für machen. Das war der Hexabus, ne?
Coole Geschichte, im Prinzip funkende Dinge, die IPv6 sprechen. Mhm. Ist auch ein kleiner Mikrocontroller drauf, 8-Bit. Cool. Und natürlich kriegt Silvia dann auch sowas.
Das heißt, also du kannst dann mit Naturstrom Kaffee kochen. Gewollt.
Nein, das Szenario ist ein anderes. Mein Wecker weiß ja, wann ich aufstehe. Und die Kaffeemaschine muss ja eine halbe Stunde aufwärmen. Das heißt, mein Wecker könnte der Kaffeemaschine sagen, hey, in einer halben Stunde steht der Typ auf.
Mach doch mal warm.
Und dieses Ding entscheidet, alles klar, ich mach mal warm.
Oh mein Gott, ist das cool.
Also wenn du den Wecker umstellst, hast du dann automatisch die Kaffeemaschine angepasst.
Ja.
Das ist der Punkt. Oder mein Handy weiß ja, wo ich bin.
Ja. Und wenn es weiß, halt du bist daheim.
Ich kann dem Handy im Prinzip ja beibringen, okay, wenn ich aus dem Institut rausgehe und zu Fuß nach Hause gehe, mach doch daheim schon mal die Kaffeemaschine an. Weil es ist IPv6, ich kann es prinzipiell ja immer erreichen.
Mhm. Oh, ist das cool.
Kannst auch sagen, irgendwie, wenn du mittags daheim bist, dann mach die Kaffeemaschine an und wenn du außer Haus bist, weil du gerade weil du sonntags mal hier bist oder so,
dann bleib halt raus.
Genau, ja. Und wenn du dann wieder auf dem Rückweg bist, kannst du ja dein Handy triggern, halbe Stunde vor zu Hause, mal Bescheid sagen, ich bin gleich da.
Genau.
Das ist ja geil. Das ist
Das Stressige ist natürlich dann, das Regelwert aufzubauen. Ne?
Ja, aber das ist ja egal. Wenn es dann funktioniert,
ist das super cool.
Aber
das ist ja Forschungsaspekt,
das macht ja
Spaß.
Die Möglichkeit ist das cool.
Also das mit dem Kaffee vorwärmen, das hatte ich mal eine Zeit lang während meiner Schulzeit. Ich habe von meinen Eltern einfach eine alte Kaffeemaschine bekommen und habe mir dann einfach so einen Zeitregler ins Zimmer gestellt und die Kaffeemaschine direkt neben das Bett, weil es gibt fast nichts Schöneres, als morgens aufzuwachen zu dem Gluckern von der Kaffeemaschine und dem Kaffeeduft. Das ist ziemlich cool.
Frisch gemahlener Kaffee aus der Mühle.
Ja, okay, gut, so weit war ich dann noch nicht und wahrscheinlich hätte ich mit der Kaffeemühle dann auch das ganze Haus geweckt. Oder wie laut sind die so?
Ja, also meine Wohnung riecht halt einfach immer nach gemahlenem Kaffee, was ich persönlich sehr cool finde.
Ja, vor allem ist Kaffee auch, glaube ich, gut gegen Motten sogar.
Weiß ich nicht, hatte ich jetzt noch nicht.
Ja, das spricht dafür.
Sehr gut. Ja, also ich meine, das ist ja dann schon die nächste Stufe, das, was du dann hast, dass dein Wecker der Kaffeemaschine Bescheid sagen kann.
Ja, das ist Hausbussystem, da gibt es auch noch ein paar Dinge. Mach mal eine andere Sendung
drüber. Genau, das sowieso, genau, halten wir fest. Ja, sehr gut.
Gut. Wo waren wir überhaupt?
USB-Anschluss an der, genau, du misst die Temperatur und der Dominik war es, der hatte mehrere Sensoren dran. Weißt du, wo der misst und was der alles misst und warum er das so macht?
Oben, also den ersten Messsensor hat er, glaube ich, an der gleichen Stelle wie ich. Der ist oben auf dem Boiler drauf. Da ist die Temperatur einfach am höchsten. Und da ist, glaube ich, auch der Regler drauf kalibriert. Er wollte noch einen unten einen Auslauf machen, wie du gerade gesagt hast.
Mhm. Um zu gucken, was dann am Endeffekt wirklich rauskommt. Um zu gucken,
wie groß ist denn die Temperaturdifferenz, weil das sind schon irgendwie 5 Grad. Mhm. Oder was dann unten im Siebträger ankommt, das sind fast schon, ja, ich glaube, 9 Grad oder sowas.
Also
es gibt da schon eine Differenz. Ja. Ich stelle oben meine Kaffeemaschine auf 102 Grad ein und unten kommt dann 102 minus 9 raus. Ja, und das ist eigentlich genau das, was ich haben will. Also einfach aber ein konstanter Offset, also da verändert sich nichts. Und jetzt habe ich da irgendwie, also ich habe meinen Mikrocontroller, habe diesen Thermostat da vorher herausgeschmissen, misse irgendwie meine Temperatur. Und jetzt habe ich ja das Problem, dass das ein träges System ist. Was ich im Prinzip steuern kann, ist die Heizschleife. Die Heizschleife ist wiederum in ein Rohr eingepackt, das heißt, es dauert eine gewisse Zeit,
bis die Wärme draußen ist,
ins Wasser geht. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis die Wärme vom Wasser wieder im Kessel ankommt.
Ja. Und vom Kessel am Thermostat.
Genau.
Ah, okay.
Das nennt man eine PT2-Reglerstrecke.
Okay.
Also ich hab da einfach ein gewisses Zeitverhalten drin. Es ist verzögert. Ich kann irgendwo was anschalten. Ja, und ich kriege nicht mit, dass sich da was tut. Das heißt, so ein System tendiert zum Übersteuern. Wenn ich jetzt sowas machen würde wie, ich warte, bis die Kesseltemperatur außen meine Zieltemperatur ist,
Schalte
erst dann ab, dann würde ich halt viel zu weit hochheizen.
Genau, weil dann würdest du eh noch ein bisschen weiterheizen, ehe das System dann Okay. Und was tut man dagegen?
Man nimmt, also es gibt verschiedene Reglerkonzepte für sowas. Das, was die meisten Kaffee-Nerds nehmen, sind PID-Regler. Also proportional, integrativ, derivativer Regler. Ist eine relativ einfache Formel. Da geht ein, was ist denn im Moment deine Abweichung von der Zieltemperatur? Was ist denn im Moment die Geschwindigkeit deiner Temperaturänderung? Ja, also wie schnell ändert es sich gerade? Und wie groß ist denn historisch deine Abweichung? Also hast du so ein Offset über die gesamte Laufzeit. Das wird da irgendwie verhackstückt, ist eine relativ simple Formel. Und was rauskommt, ist quasi ein Wert, der mir sagt, wie lange innerhalb von einer Sekunde die Heizschleife jetzt angeschaltet werden soll. Und was der Regler dann halt macht, ist einfach diesen Wert auszurechnen. Das weiß ich, 113 Millisekunden.
Okay.
Ja, und dann, was der Mikrocontroller dann macht, ist diesen Wert zu nehmen und zu sagen, okay, 113 Millisekunde ist jetzt dieser Heizkreislauf an und der Rest der Zeit ist er aus.
Ja, und es wird im Sekundentakt sozusagen gemacht. Einfach immer
in einer Sekunde durch.
Okay.
Wie ist das? Gibt es dann einen fertigen Controller, den schließt du einfach nur an, der macht das? Oder hast du dann einen Mikrocontroller und selber Programm geschrieben, den Algorithmus implementiert? Oder
Coffee PID kannst du fertig bestellen bestimmt.
Das Programm runtergeladen.
Es gibt die Dinger im kommerziellen Bereich. Mhm. Das sind so kleine Einschubregler, die auch von vielen benutzt werden. Hat mich gestört, weil die sind relativ hässlich. Ich wollte da nicht an meiner Kaffeemaschine irgendwas Hässliches dran schrauben.
Also draußen dran, oder was?
Draußen oder drin. Mhm. Also das ist irgendwie so eine schwarze Kunststoff. Das will man nicht an einer Edelstahl-Kaffeemaschine haben.
Auch wenn es innen ist.
Das ist schon der USB-Anschluss, das höchste der Gefühle.
USB-Anschluss, sozusagen. Ja, ich hab ja so eine Edelstahl-USB-Stöpsel mir gekauft.
Ah, also, das ist schon in Style. Okay. Ja. Gibt es davon Bilder?
Kann man ja, natürlich. Das ist auch auf meinem Blog
dokumentiert.
Du hast doch den Link geschickt. Ich habe das schon gesehen.
Ah, sehr gut. Also http://gonium.de, genau. Ne?
Net.
Net.
.net.
.net. Okay. Also nicht .de, sondern .net.
Genau.
Und da einfach mal die Blogposts. Du hattest, glaube ich, einen schönen Blogpost mit dem, wie war das? Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee.
Genau, das war so die initiale Messung von der ersten Maschine.
Der war richtig gut, den habe ich mir durchgelesen und der Titel gefällt mir auch extrem gut. Das ist
ja, ist so.
Die Wahrheit. Genau. Ja. Also kann ich echt empfehlen.
Ja, der PID-Regler, den ich jetzt gebastelt habe, der ist komplett Open Source. Mikrocontroller, kleinen Atmega genommen, der genau für so eine Regelaufgabe ja gemacht ist. Auf der einen Seite USB. Ich kann die Firmware auch über USB flashen, also ich muss nicht jedes Mal die Maschine auseinanderbauen, wenn ich da entwickeln will. Das ist dann doof.
Vorteilhaft.
Und was der halt, also ja, komplett Open Source, einfach nachzubauen. Das ist eine Lochrasterplatine, die im Moment bei mir in der Maschine klebt. Ich will die Hardware halt mal wieder verändern. Ich habe da noch ein paar Ideen.
Aber das Endziel ist dann eine geätzte, fertige Platine. Oder
ja, mit dem kompletten IPv6-Funkstack mit allem drin. Das ist so. Ja, genau. Da gibt es noch ein bisschen Potenzial.
Das heißt, deine Kaffeemaschine hat später dann nicht mehr einen USB, sondern einen LAN-Anschluss.
Die wird auch immer noch einen USB haben.
Okay.
Because I can.
Nein, genau, die Frage ist
das
nicht,
Loch
warum,
ist halt jetzt schon da. Also, man muss ja irgendwie. Das
geht muss bleiben.
Genau. Das muss bleiben.
Das ist sehr cool. Ja. Sehr schön.
Wobei ich sie prinzipiell mit meinem System auch über Funk flashen könnte, aber das, ja. Ja, also die Maschine hat im Prinzip nur eine veränderte Temperaturregelung. Alles andere, die Steuerung der Pumpe, was auch immer, ist gleich. Ja, das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie morgens die Maschine anmache, dann fährt die auf genau diese Temperatur plus minus ein Viertel Grad.
Also hast du jetzt auch schon so genau,
ja,
dass es immer gleich bleibt. Okay.
Ich meine, cool. Der Prozess, diesen Regler dann einzustellen, zu kalibrieren, dass er halt die Temperatur stabil hält, ist auch nicht trivial. Aber also ich habe es jetzt manuell gemacht. Mein Traum wäre ja, eine automatische Routine zu haben. Also wenn jemand der Zuhörer sehr fit in Regelungstechnik ist, es gibt da Autotuning-Routinen.
Genau.
Gerne mal implementieren.
Schick mir eine Mail, ja. Wir finden da irgendwas. Ja, ich habe also stabile Temperatur. Wir waren beim Tampern. Siebträger, genau. Kommt da unten irgendwie dran. Und jetzt schalte ich halt die Pumpe an. Das heißt, da ist irgendwo hinten drin so eine kleine Pumpe, die zieht 50 Watt oder so. Es baut halt die 9 Bar Druck in diesem Kreislauf auf. Der Druck geht dann auf den Kessel. Aus dem Kessel heraus wird das Wasser quasi in den Siebträger gepresst. Ja, und dann steigt der Druck irgendwann an. In der Maschine ist auch ein Überdruckventil, was bei 9 Bar rund aufmacht. Habe ich noch gemessen, sollte ich mal tun. Es macht halt bei 9 Bar auf. Und dann fließt Wasser quasi am Kessel vorbei wieder zurück in den Vorratsbehälter. Ja, das okay, heißt, das, ich hab eine Pumpe, die mehr als 9 Bar produziert, ja, habe aber ein Ventil, was das Ganze auf 9 Bar begrenzt.
Macht Sinn, damit ich durchgängig 9 Bar habe und nicht irgendwie erst hochfahren muss oder dann irgendwie so oben wahrscheinlich genau. irgendwie immer an den 9 Bar rumkratze und mal weniger und mal mehr ist.
Ja, das ist wirklich eine analoge Regelung, die da drin ist, in so einem Überdruckventil mit einer Feder. Ja, dann kommt halt mit 9 Bar mein Wasser auf den Siebträger drauf. Dann dauert es eine gewisse Zeit, so Quellzeit, bis halt das Wasser in dem Kaffee auf den Kaffee getroffen ist und den Kaffee aufgequellt hat. Dabei verändert sich halt auch nochmal das Gemenge. Ja, also dabei können halt wieder so Channel entstehen, wo ich dann seltsame Effekte bekomme. Und dann beginnt eigentlich der spannende Teil. Ja, bis jetzt ist ja alles nur Ouvertüre, jetzt gibt es Kaffee.
Okay.
Da wird quasi zum einen steigt die Temperatur massiv an. Ja, also
Im Kaffee.
Mhm. Ja, also von vorher, was weiß ich, Umgebungstemperatur.
Dein Tamper hat ja schon 85 oder wie viel hat er?
Ja, natürlich
heißt nicht das. Tamper, ja. dein
Siebträger.
Genau, dein Siebträger.
Gibt es eine extra Heizspirale für oder wird das irgendwie über den Boiler geheizt?
Der Siebträger, meinst du? Der wird direkt über den Boiler geheizt. Also es sind alles Messingteile, die leiten die Wärme sehr gut.
Ah, okay.
Das heißt, ich klemme den da irgendwie so ein, dann liegt halt Messing auf Messing und darüber heizt er auf. Ja,
das heißt, er hat ungefähr immer die gleiche Temperatur wie der Boiler.
Ist immer ein paar Grad kälter, klar. Weil er hat halt
so durch Kontakt. Verlust, aber so vom Prinzip her.
Es gibt auch kommerzielle Maschinen, die haben eine spezielle Heizung direkt an dem Siebträgeranschluss, um den Siebträger gezielt nochmal zu heizen. Aber das ist dann schon, also das sind die wahren Kaffee-Nerds.
Okay. Das kann man sich ja bauen wahrscheinlich dann. Wenn du da noch zusätzlich eine Heizspirale mit in den Kreislauf baust?
Ach, ich glaube, da, also die Fehler, ich bin ja da ergebnisorientiert, ich will ja guten Kaffee. Und ich glaube, die Fehler, die ich drumherum so mache, sind größer als der Effekt, den ich jetzt über so eine Siebträgerheizung rausreizen kann.
Okay.
Insofern, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang dachte ich baue mir da jetzt so eine vollautomatische Maschine. Nee, das ist eigentlich nicht geil. Also eigentlich will man da wirklich so rumhantieren und Dinge tun und noch selber nachdenken.
Drehen und selber dran schuld sein, wenn man es verkackt.
Genau.
Ja.
Also das finde ich schon auch, es ist ein schöner Prozess, ich mache das sehr gern.
Mhm.
Ja. Sonst würde ich nicht mit meiner Silvia durch die Welt tingeln.
Und andere Leute bekehren.
Kaffee-Nerding machen.
Kaffee-Nerding ist gut. Sehr schön. Okay, also jetzt trifft das Wasser auf den Siebträger, das quellt auf. Wie stark ist das aufgequellt? Ist es wirklich so, dass es nochmal richtig dick wird oder ist es einfach nur so, weil Wasser reinläuft, quillt es ein bisschen und dann wird es durchgedrückt?
Also so Volumengewinn, Pi mal Daumen, 25% oder sowas.
Das ist gar nicht so
wenig. Also man macht den Siebträger nicht ganz voll, weil sonst
hat man halt den in der
bei dem Quellen einfach nicht die Möglichkeit, das Wasser aufzunehmen, wodurch dann halt die Extraktion schief geht, beziehungsweise nicht gut läuft. Also ein bisschen Luft oben, dann Wasser drauf, dann quillt der Kaffee auf. Temperatur steigt, das bedeutet, mein CO2 löst sich in dem Moment. Es macht auch Kohlensäure in diesem Gemenge. Und das führt zu einer Situation, wo man halt die ganzen Aromastoffe aus dem Kaffee eigentlich rauslöst. Das heißt, man hat feste Bestandteile, diese aufgebrochenen Zellwände, die da drin sind, die werden rausgeschwemmt. Man hat flüssige Bestandteile, das Kaffeeöl, das dann halt diese Emulsion gibt.
Koffein.
Koffein, weiß ich gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist wasserlöslich.
Genau, Koffein. Also ich weiß, es gibt irgendwie, es gab mal, ich weiß gar nicht, auf welchem Chaos-Kongress das war, da war ich und da habe ich mir in der Tanke Water Joe geholt und das ist einfach nur Wasser mit Koffein drin gelöst. Und das Schlimme ist, du schmeckst das Koffein da drin nicht, weil Koffein ist ja eigentlich ein Bitterstoff, glaube ich. Und da habe ich dann mit dem Kumpel irgendwie, haben wir uns so eine Palette geholt und haben die ganze Palette weggetrunken. Und saß dann irgendwann so zitternd von den Rechnern. Aber daher weiß ich, dass Koffein muss auf jeden Fall wasserlöslich sein, weil es war keine Emulsion.
Okay. Wir hatten das mal auf so einer LAN-Party, so eine ganze Palette voll. Ich stand irgendwie neben mir. Ich war 3 Tage wach.
Ja, es ist. Also auf dem Kongress war es gut. Danach nicht mehr.
Ja, Koffeinvergiftung. Alles komplett reversibel, aber im Prinzip ist es schon, man kann sich damit vergiften.
Ja, ja. Oh, cool.
Also es gibt
cool. Effekte. Also es gibt eine letale, wie nennt man das, letale Dosis? Nee,
es gibt, glaube ich, auch eine letale Dosis, aber die ist schon abartig hoch.
Okay, da will ich gar nicht wissen, wie viel Espresso ich dafür trinken muss.
Ja, ich meine, normalerweise merkt man das ja, der Blutdruck steigt, man fühlt sich dann irgendwie nicht gut und dann hört man einfach von sich aus auf. Das ist so ein selbstregulierendes System.
Wie ein Thermostat.
Relativ unkritisch.
Gut. Ja. Okay, dann das heißt, das alles wird rausgelöst bei den neuen Bar. Gibt es da auch Unterschiede, dass man sagt, okay, ich will jetzt nicht 9 Bar, sondern 10, 15, gibt es irgendwas Tolleres? Oder ist es so 9 Bar, so Common Sense einfach?
Ja, es gibt ja, also Das ist ähnlich wie die Megapixel-Diskussion bei Kompaktkameras. Mehr Megapixel, das macht genau. bessere Bilder. Genauso gibt's halt Werbeversprechen hier. Espressomaschine mit 15 Bar. Hm. Macht keinen Sinn. Ja? Also bei dem Druck finden ganz andere chemische Prozesse statt. Und das will man eigentlich gar nicht.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass das Wasser dann einfach da viel zu schnell durch den Kaffee gedrückt wird und gar nicht mehr alles mitnehmen kann.
Ja gut, dann könntest du ja feiner mahlen.
Ah, okay.
Weil mehr Widerstand.
Mhm. Also das ist oder auch fester Tampern sozusagen dann, oder?
Ja.
Wobei, wenn das dann das erste Mal aufgebrochen
das Tampern, ist. Das Tampern spielt da eigentlich keine so große Rolle, weil 9 Bar Druck versus, was weiß ich, 30 Kilo Druck, die ich da irgendwie mit meinem Körper ausüben kann. Da sind irgendwie zwei Größenordnungen dazwischen.
Ja,
also,
stimmt, ja.
Das okay. kann da keinen entscheidenden Einfluss haben.
Gut. Also wichtig ist halt, fest wichtig ist die Temperatur. Und ein bisschen Druck muss halt da sein, damit es durchkommt.
Also zu dem Druck vielleicht noch, es gibt sowas wie Pressure Profiling, dass man während dem Bezug den Druck nochmal verändert. Ja, also das ist alles so um die 9 Bar oder man fängt mal mit 4,5 an und fährt dann bis auf 9 hoch und so. Mhm. Und damit kann man halt die Extraktion nochmal beeinflussen. Kann halt quasi sagen, ich habe am Anfang erwähnt, es gibt so, am Anfang kommt der Kaffee schwarz daraus und dann
irgendwann. Ja, stimmt, das heißt, blond. Die Stoffe lösen sich ja über die Zeit.
Die Stoffe lösen sich über die Zeit verschieden.
Das heißt, man kann steuern, wann welche Stoffe wie stark ausgelöst werden.
Genau.
Das ist ja okay. Mist, hast du an einer Kaffeemaschine schon gemessen, wie viel Bar die hat und wie konstant es da rauskommt?
Nee, das habe ich noch nicht gemessen.
Warum nicht?
Frage ich mich auch. Also ich habe vor einem Monat oder so hatte ich mal den Plan, mir einen Manometer zu kaufen und das da irgendwie dran zu schließen. Habe ich noch nicht gemacht.
Ist wahrscheinlich auch ein bisschen komplizierter als jetzt einfach mal Temperatur messen, weil du dafür ja den Kreislauf aufmachen musst.
Hm. Oder? Nö, ich könnte ja einfach sagen, es muss ja kein Wasser rauslaufen. Ich könnte ja meinen Siebträger nehmen. Da ist unten für den Auslauf so ein, ich glaube, 3/8 Zoll Gewinde dran. Und dort könnte ich ja so ein Sanitärmanometer
okay,
für den Heizungsausgleich dran anschließen.
Ah, okay.
Das war so der Masterplan. Ob der funktioniert, werde ich dann an anderer Stelle berichten.
Ja, ich habe mir das gerade so vorgestellt. Es ist natürlich viel cooler, wenn du dann das auch über USB mit rausnimmst und dann dein Laptop dann hast, nicht nur die Heizkurve, die Druckkurve und ja, am besten auch noch gleich Regelungen für die Pumpe da drin hast, damit du die Pumpe beeinflussen kannst.
Ja, es gibt da ja noch Potenzial. Man kann das ja weiterentwickeln.
Okay.
Aber diese Drucksensoren bis 9 Bar, die elektronisch auslesbar sind, die sind scheiß teuer.
Okay. elektronisch auslesbar und dann auch gescheit.
Aber das heißt, du hast dir schon Gedanken drüber gemacht.
Natürlich,
sehr gut.
Natürlich.
Okay, gut. Und dann fällt der Kaffee in die Tasse.
Musik?
Also wir haben nur noch 20 Minuten. Wir müssen jetzt... oder, okay, gut, machen wir. Haben wir irgendwas Kurzes?
Ich denke, nach über einer halben Stunde kann man noch mal was spielen.
Musik
los. Gut. Musik ist immer gut.
Ja, dann mach ich die mit Gladock wieder an.
Ich habe auch die Playliste gefunden hier. Psychopath von The Old Stoic. Ich habe das Display runtergedreht, um Strom zu sparen.
Toll. Gut.
So many questions. mentioned the pain that you bring. However, never ending, I've stopped pretending that it means a thing.
Willkommen zurück auf Radio Rheinwille bei dem Nordfunk auf 92,5 oder 99,85, wenn das Kabel in Wiesbaden ist. Ich habe den Ventilator schon wieder vergessen. Egal. Hier ist der Robert. Im Studio mit mir sind der Pi und unser spezieller Kaffeegast Matthias Dahlheimer, a.k.a. Gonium, nicht Gnom. Ich muss immer an Gnom denken, wenn ich das lese.
Nee, Gonium.
Genau. Wir haben in den letzten anderthalb Stunden wirklich vom Strauch bis zur... Jetzt, wo sind wir jetzt? Beim Siebträger praktisch alles über Kaffee erzählt, was man so wissen muss und was für Modifikationen man an seiner Kaffeemaschine machen kann, um den perfekten Kaffee zu machen. Wir sind jetzt praktisch zeitlich gesehen genau an dem Zeitpunkt, wo der Kaffee aus dem Siebträger sich auf dem Weg im freien Fall in die Kaffeetasse befindet, womit wir jetzt bei der Tasse wären. Was ist da wichtig?
Ah, Moment. Der Fall, da passiert ja auch noch was.
Okay, im freien Fall. Okay.
Crema. Mhm. Crema entsteht genau dann, in dieser Fallperiode. Es entsteht nicht im Siebträger, sondern du hast halt jetzt eine Emulsion, da sind Öle drin, der ganze gute Geschmack. Es fällt da so langsam raus und auf einmal hast du keinen Druck mehr. Mhm. Ja, also von 9 Bar auf Umgebungsdruck.
Das heißt, es dehnt sich aus
und das CO2 treibt das nochmal nach außen und schäumt quasi auf. Mhm. Ja, und das ist der Moment, wo die Crema entsteht. Und jetzt kommt die Tasse.
Jetzt hast du mich dazu gebracht, jetzt werde ich morgens wahrscheinlich noch genauer mir angucken, wie der Kaffee bei mir aus der Kaffeemaschine rausfällt.
Ja, ich weiß nicht, ob die Nespresso nicht so ein Crema-Ventil hat. Da wird nochmal Luft untergewirbelt. Das ist so Fake-Crema. Das hat eigentlich nichts mit richtiger Crema zu tun.
Das sieht zwar so aus, als ob, aber
geschmacklich was ganz anderes.
Mhm. Ah, okay. Kann ich das irgendwie erkennen, wenn ich da dran schlürfe oder so? Schmeckt es dann?
Ist deine Crema eher hellbraun oder... dunkel.
Nee, sie ist hell.
Haha.
Okay.
Also eigentlich will man, ich krieg das auch nicht immer hin, aber eigentlich will man so eine richtig schöne braune Crema. Es gibt doch diese braunen Cappuccino-Tassen. Mhm. Ja, so in etwa die Farbe.
Okay. Ich mach mal ein Foto und schick's dir. Okay.
Genau, mach das mal.
Gut, also es fällt dann runter und das kommt dann in die Tasse.
Es kommt in die Tasse.
Die möglichst frisch aus dem Gefrierfach.
Genau, damit die Wärme möglichst schnell entweicht.
Gut.
Ja. Nein, natürlich hat man die Tasse vorher aufgewärmt.
Mhm. Okay. Ja. Wie warm soll die ungefähr sein?
Also was ich mache, ist, ich nehme einfach Wasser aus dem Boiler raus vorher. Mhm.
Das steht übrigens auch in der Bedienungsanleitung von der Nespresso, das ist ganz witzig, das wusste ich nämlich nicht, dass man die einmal vorher leer durchlaufen lassen sollte, damit die Tasse schon warm ist, wenn der Kaffee, also wenn der Espresso dann reingeht. Mhm. Und dann dachte ich, ach so, was für eine Verschwendung, aber so wie du das jetzt hast, macht das echt Sinn anscheinend.
Mhm. Ja, das ist halt wieder Temperaturstabilität, ja. Das heißt, das Getränk bleibt einfach länger warm. Mhm. Hinzu kommt noch, die Silvia ist ein Einboilersystem. Das heißt, ich kann da drin nur eine Temperatur fahren und wenn ich mir jetzt gleich noch aufgeschäumte Milch machen will, muss ich die Temperatur ändern. Mhm. Das dauert eine Zeit und deswegen will ich nicht, dass der Espresso so schnell abkühlt.
Womit wir auch schon beim Thema wären, Milch aufschäumen.
Milch aufschäumen, ganz schwierig. Ja, ist auch so eine eigene Wissenschaft. Also eigentlich trinke ich sowas Cappuccino-artiges. Es ist ich glaube, neuseeländische oder australische Variante von dem Cappuccino, nennt sich Flat White.
Okay, wie funktioniert der?
Flat White ist einfach Espresso mit Milchschaum, aber mit ganz, ganz feinem Milchschaum, so Mikroschaum. Mhm. Man sieht da drin keine Bläschen. Die Milch wurde aufgeschäumt, die hat auch mehr Volumen. Mhm. Das heißt, da ist schon Luft drin, aber man kann keine Textur spüren.
Also das heißt, es ist ganz, ist auch in der Zunge cremig, spürt man davon nichts.
Super cremig. Mhm. Ja. Und diesen Mikroschaum zu produzieren, ist nicht leicht. Ich habe da irgendwie so eine Dampfpflanze, also irgendwie so eine Art Metallrüssel. Mhm. Ich heize meinen Kessel auf, der kommt dann bei etwa 165 Grad raus, wenn er fertig ist. Und wenn ich jetzt das Ventil aufmache, kommt da halt heißer, trockener Dampf raus.
Okay, das heißt aber, der Dampf wird jetzt nicht nochmal über die Pumpe rausgedrückt oder so, sondern es gibt direkt an dem Boiler
ein Ventil was. Okay. Das ist Überdruck. Und wenn ich habe so ein Schraubventil, das mache ich auf und dann habe ich diesen Überdruck durch die 165 Grad und das benutze ich, um da jetzt Dampf rauszulassen. Mhm. So, und jetzt, wenn man jetzt diese Milch aufschäumen will, ist so der verbreitete Irrglaube, dass die Luft dazu aus dem Wasserdampf kommt. Mhm. Ist nicht so. Das ist eigentlich nur ein Hilfsmittel. Was ich mache ist, ich nehm so ein Metall-Milchkännchen, fülle das halb voll mit Milch, passend zu der Tasse, die ich da beglücken möchte. Und was ich dann mache, ist ein relativ komplexer Prozess in zwei Phasen. Erste Phase.
Okay.
Luft unterziehen. Hm. Ja, ich tauche irgendwie
die Lanze?
Die Lanze, danke schön. Die Lanze in die Milch rein.
Mhm. Bis unten, ganz zum
Boden? Nein, nur so knapp unter die Oberfläche. Mhm. Mach den Dampf auf und versuche zunächst mal so einen Wirbel da drin zu erzeugen.
Also mit kreisender Bewegung?
Einfach durch den Dampf. Ja. Mhm. Ich richte die Dampflanze so aus, dass da drin in der Milch quasi so ein Wirbel entsteht.
Also du schießt es schräg gegen die Wand ein, damit dann Strömung entsteht.
Dann entsteht dann halt so eine Strömung und dann senke ich die Milchkerne ein ganz kleines bisschen ab, ja, bis er quasi genau an der Oberfläche der Milch ist, die Öffnung. Ja, und
um dann das heißt, Luft ich da von so ein, außen rein
genau, zu ziehen. Ich ziehe quasi von außen mit dem heißen Dampf die Luft darunter. Mhm. Ja. Das mache ich so, bis etwa das Kännchen warm wird. Also deswegen nimmt man eine Metallkanne, dann hat man halt die Temperatur gleich noch beim Anpacken im Griff, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, sobald ich merke, okay, die Kanne erwärmt sich jetzt, ist eigentlich die erste Phase schon vorbei. Bis dahin muss ich alle Luft, die ich irgendwie da drin haben will, untergesogen haben. Ja. Mhm. Was dann kommt, ist, ich nehme die Milchkanne weiter nach oben. Das heißt, ich tauche den Pling Pling.
Das ist mein Strom.
Okay. Stromschwan. ich tauche die Lanze weiter ein und verwirbel im Prinzip die Milch nur noch.
Okay, jetzt aber schon mit der untergezogenen Luft.
Genau.
Okay.
Das heißt, ich habe jetzt so ein Luft-Milch-Gemisch, was ich einfach nochmal kräftig durchwirbel, bis ich die Temperatur von, 65, 70 Grad etwa erreicht habe. Das ist exakt der Moment, wo man die Kanne nicht mehr anfassen kann, ohne sich die Finger zu verbrennen.
Also praktisch immer mit der vollen Hand anfassen und der Moment, wo man dann loslässt, ist der richtige.
Genau.
Dann sollte man sie am besten am Henkel auffangen und die Milch direkt in die Tasse überführen.
Genau. Also das ist auch der Punkt, wenn man dann noch weiter erhitzt, dann würde quasi die natürliche Milchsäure und alles, was in der Milch drin ist, denaturieren, die ganzen Eiweiße.
Ja, und wahrscheinlich irgendwie Gerinn dann nennt, oder? Ist das dann Gerinn oder irgendwie...
Keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung.
Aber nicht gut weiterzumachen.
Okay,
gut. A, W, B, nicht gut.
Okay.
So, das heißt, ich habe jetzt hier irgendwie meine professionell aufgeschäumte Mikroschaummilch.
Mhm. Nano-Schaum. Hier mein,
nehme meinen Espresso, den ich natürlich sinnvollerweise in eine Cappuccino-Tasse gefüllt habe vorher. Und jetzt muss ich das irgendwie zusammenkippen.
Einfach oben drauf, oder?
Einfach oben drauf ist so eine Strategie. Cappuccino kommt übrigens vom Kapuzinermönch, der oben so diesen runden Haarschnitt hatte. Das heißt, ich baue mir quasi weißen Milchschaum in der Mitte der Tasse und rundherum habe ich dann so einen braunen Haaransatz.
Ja. Ah, okay.
Dafür braucht man allerdings gröbergeschäumte Milch. Detail am Rande. Was ich machen will, ist ein Flat White. Das heißt, ich habe hier meinen Mikroschaum, ich habe den Cappuccino und gieße jetzt mit einer relativ komplexen Bewegung, die ich immer noch am Üben bin, diesen Milchschaum quasi unter die Crema. Ja, und dann kann ich nämlich anfangen, in der Crema drin rumzumalen.
Ah, okay, das ist dieses Coffee Art oder ich
Latte Art.
Ja. Latte Art heißt das, wo dann die Leute ganz abgefahrene Zeichnungen.
Genau, Herzchen kriege ich hin. Blatt gelingt mir jetzt, sagen wir, jedes dritte Mal. Hm. Ich arbeite dran.
Das hatte ich mir am Starbucks. Da bin ich morgens hin und wahrscheinlich tut die Frau, die mir das gemacht hat, tut mir auch furchtbar leid, weil ich das überhaupt nicht zu würdigen wusste. aber ich habe so im Halbschlaf dann oben reingeguckt und da war eine Kaffeebohne drauf gemalt. Das sah ziemlich cool aus. Ich habe das aber gar nicht so registriert und habe einfach gerührt und beim Rühren fiel mir auf, weil ich wollte schnell unterrühren, kam dann so, Moment, das sah eigentlich ziemlich cool aus, was da oben drauf
war. Ja, aber das ist genau das Zeichen, dass wirklich alles gepasst hat. Mhm. Ja, weil dann hat die Crema gepasst, die hatte die richtige Konsistenz. Der Milchschaum war richtig. Das heißt, der Barista, der das macht, der weiß, was er tut. Mhm. Pro-Tipp, wenn ihr seht, dass da Leute stehen, die sowas in der Tasse haben, würde ich dort mal einen Kaffee probieren.
Okay, gut. Mhm. Also sind wir jetzt schon beim zweiten Erkennungszeichen. Wenn der Siebträger in der Maschine hängt, das heißt, er ist warm, dann kann man da Kaffee trinken. Wenn er daneben liegt, sollte man wieder gehen. Und wenn die Leute gemalte Sachen drauf haben. Wichtig hier ist aber, dass sie das nicht mit irgendwelchen Schokostreuseln gestreut drauf haben. Das gibt's ja auch.
Das gibt's auch, aber das will man eigentlich
genau.
nicht. Ja? Okay. Es gibt auch Leute, die mit Stäbchen da drin malen. Mhm. Das will man eigentlich auch nicht. Mhm. Also so ganz, ganz klassisch ein Herzchen oder ein Blatt. Das ist wirklich nur durch das Eingießen von der Milch in den Espresso entstanden. Und das zeugt halt davon, dass der komplette Prozess gepasst hat.
Mhm. Nicht schlecht, ja. Okay.
Ja, und dann ist lecker.
Und dann trinken.
Genau.
Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt 2 Stunden lang auf diesen Punkt hingearbeitet. In echt, hast du gesagt, dauert es bei dir 2 Minuten?
So in etwa.
Bist du
lecker. Das geht flott.
Okay, sehr schön. Gut. Was würdest du denn so empfehlen, wenn ich jetzt hier sitze und sage, hey, ich will damit jetzt auch anfangen. Ich habe zu Hause einen Espresso oder irgendeine andere Kaffeemaschine, aber ich will mich mal jetzt damit auch beschäftigen. Das hört sich super cool an. Wo ist so der erste Anlaufpunkt? Wo sollte ich hingehen? Und was ist so denn so ein gutes Setup, wo man sagen kann, da habe ich jetzt nicht zu viel Geld ausgegeben, aber ich kann schon mal vernünftige Ergebnisse produzieren?
Mhm. Also Anlaufpunkt für weitere Informationen ist das Kaffeenetz oder auch das Kaffee-Wiki, was so eine Wiki-Sammlung aus dem Kaffeenetz raus ist. Mhm. Das ist, sage ich mal, die größte deutschsprachige Community und die Leute sind echt, echt sehr freundlich. Ich habe jetzt einen kaputten Boiler für meine Maschine gesucht, für diese Temperatursensorspielereien, wo ich halt irgendwie eine Bohrung machen will. Mhm. Kriegt man auf eBay oder sonst was nicht, aber im Kaffeenetz habe ich da innerhalb von 3 Stunden einfach einen kaputten Boiler für free gefunden. Ja, also ich habe die Grottekosten bezahlt.
Sehr,
sehr, sehr freundliche Leute, macht Spaß. Mhm. Ja. Es gibt da auch einen lustigen Thread zu meiner Silvia, Silvia, mein Eisenschwein, FF heißt der Thread. Zieht sich über mehrere Jahre von der Frau, die halt irgendwie versucht, da guten Espresso zu machen. Also können wir mal verlinken, der ist echt lesenswert. Habe ich auch Tage damit verbracht, den zu lesen. was man eigentlich will, ist eine gute Mühle.
Mhm.
Ja, also ich denke, selbst wenn man jetzt nicht anfängt mit einer Espresso-Maschine, gute Mühle, vielleicht eine French Press, Einsteigermühle, das ist auch die ich habe, das ist die Graef CM80. Mhm. Sage ich mal, robuste Mühle, elektrisch betrieben, kann man sehr gut verstellen, passt. Das ist eigentlich so das, was man sich als erstes
Stufe 9. Sollte.
Stufe 9 mit meinem speziellen Kaffee von Kaffee Fausto in München plus dieser Maschine in dieser Einstellung.
Also in dieser Region mit der Luftfeuchtigkeit.
Nicht ganz reproduzierbar.
Okay.
Ja? Mhm. Also ja, das wäre meine Empfehlung.
Mhm.
Wenn man dann sagt, okay, ich will jetzt einfach mehr, ich brauche jetzt so eine Maschine. Rancilio Silvia, denke ich, ist die, die am bastelfreundlichsten ist.
Mhm. Ja. Und wie ist die Verfügbarkeit? Ist die gut? Also, weil du hast ja gesagt, das ist ein Werbegeschenk gewesen. Gibt es davon viele oder?
Da gibt es mittlerweile sau viele von. Also Rancilio hat einfach gemerkt, oh, die handeln irgendwie um meine Werbegeschenke. die haben sich dann irgendwie verbreitet und waren irgendwie total gut. Insofern hat Rancilio angefangen, die wirklich zu produzieren.
Ah, okay.
Ja, worauf man achten sollte, gerade wenn man halt Milchgetränke machen will, ist, dass man das 2009er Modell erwischt, also die neueren, weil die einfach einen schöneren Dampfhahn haben, den man auch irgendwie in so ein Kugelgelenk flexibel drehen kann. Das macht es einfach ein bisschen leichter.
Mhm.
Kriegt man gebraucht auf eBay, kann man auch bedenkenlos gebraucht kaufen, weil wie gesagt, die Technik ist total primitiv und man will da wahrscheinlich
sowieso, wie ein guter alter Golf, der
genau
kann man alles selber machen.
Ja, es gibt auch alle Ersatzteile stressfrei.
Was ja so der grobe Hausnummer, was die Kosten angeht?
Also ich sag mal, es fängt vielleicht bei 200 Euro an.
Mhm. Ja, das ist eigentlich auch nicht viel teurer als ein Espresso. Ich glaube, ich war sogar teurer.
Ich habe jetzt für meine, das ist ein 2009er Modell, habe ich 320 bezahlt.
Mhm.
Ja, neu kauft es, kann man sie für vielleicht 500 Euro kaufen.
Ah, okay. Also ist schon mal was, wo man ein bisschen drauf spart.
Da spart man drauf, das kauft man sich nicht jeden Tag, aber wenn man sagt, so, ich will jetzt hier Spielzeug haben, das ist noch stemmbar.
Mhm. Wenn du jetzt einen Kaffeeautomat kaufst oder so, zahlst
du. Ja, also Vollautomaten sind wahrscheinlich noch viel
teurer. Vollautomaten sind teurer.
Ja. Ja.
Mhm. Das wäre so meine Empfehlung. Drumherum, ganz wichtig, guten Kaffee.
Mhm.
Mhm. Also ich sag mal, ich kann die geilste Maschine haben, aber wenn ich scheiß Kaffee reinfülle.
Oder scheiß male.
Oder die Maschine nicht pflege, dann kann da nichts bei rauskommen. Mhm. Ja, also das ist wirklich der komplette Prozess, der einfach passen muss.
Mhm. Ja. Das hast du ja jetzt so über die letzten Stunden ganz gut dargestellt. Sehr schön, ja. Okay. Gut, das heißt, ich habe dann meine Maschine, ich habe dann meine Mühle und dann fange ich einfach an und probiere so lange aus, an allen Parametern rumzuschrauben.
Genau, dann will man noch so ein bisschen Kleinkram haben. Was ganz wichtig ist bei einer Espressomaschine, Kaffeefettlöser. Mhm. Kaffeefett ist extrem eklig irgendwo zu entfernen und der Kaffeefettlöser löst es einfach auf. Es ist fantastisch, also muss es sein.
Also zum Reinigen dann einfach.
Zum Reinigen. Mhm. Was man bei vielen Siebträgermaschinen auch machen kann, nicht bei allen, ist dieses sogenannte Rückspülen. Das heißt, ich habe so ein Blindsieb und mache da meine Bezüge in diesem Blindsieb. Das ist einfach ein Sieb ohne Löcher. Das spanne ich dann mit meinem Siebträger ein. Dort lege ich halt Kaffeefettlöser rein und der schäumt dann da drin und ich ziehe quasi durch die Maschine, durch die Teile der Maschine, die mit Kaffee in Berührung kommen, nochmal den Reiniger durch. Das macht das Reinigen, das ist eine Aktion von 5 Minuten und danach ist die Maschine wirklich sauber. Das wird man mit keinem Vollautomat so hinkriegen. Mhm. Ist auch so ein Kriterium, weil ranziges Kaffeefett
ganz gefährlich
muss nicht sein.
Ja, also vielleicht auch, wenn man dann mal in einem Kaffee trinken geht, mal unauffällig fragen, wann die Maschine das letzte Mal gereinigt wurde.
Ja, oder einfach schmecken, ob es ranzig schmeckt und dann weiß man genau, daher kommt es.
Okay, und wie oft sollte man so eine Maschine reinigen? Was so?
Also komplett reinigen, Maschine plus Mühle mache ich so vielleicht alle 2 Wochen.
Okay.
Ja, also wenn ihr jetzt mal daheim schockiert guckt, fragt euch, wie oft ihr eure Maschine reinigt.
Und warum der Kaffee so scheiße schmeckt.
Und woher diese komische schwarzbraune Schicht kommt, die da irgendwo rumklebt in der Maschine. Das sind einfach Kaffeeöle und das ist verranztes Öl.
Okay.
Das will man also eigentlich nicht
haben.
Gut zu reinigen sind Senseos, die kann man nämlich fast komplett in die Spülmaschine tun. French Presses, ja, mit diesen Stempelmaschinen.
Kannst du ja auch komplett auseinandernehmen und ab in die Spülmaschine.
Genau.
Ja.
Und halt Siebträgermaschinen mit einem Magnetventil, weil da kann ich dieses Rücklaufen machen.
Mhm. Okay, das heißt wichtig, wenn ich eine Siebträgermaschine habe, die kein Magnetventil hat, dann lieber
nicht. Dann funktioniert das nicht.
Mhm. Ja. Okay.
Cool. Also da muss man sich nochmal mit seiner Maschine ein bisschen beschäftigen.
Ja. Gut. Dann ist das doch jetzt fast eine Punktlandung. Wir haben noch 2 Minuten.
Ja,
wunderbar. Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich bei Matthias
gerne,
fürs Kommen.
Es
hat furchtbar viel Spaß gemacht. Ja. Wieder waren die 2 Stunden viel zu kurz. Und dann verabschiede ich mich und wünsche noch viel Spaß beim Kaffee machen. Bis zum nächsten Mal.